Hallo.
Leute, die gerade sehen müssen.
Am lustigsten ist Frank Buschmann ja, wenn man ihn einfach nur beobachtet.
Ja, genau. Habe ich das nicht neulich gesagt?
Das hast du in einem Interview mit der Bild gesagt.
Wirklich?
Ja.
Oh, das war ja, das haben ja vielleicht sogar ein paar Leute mitbekommen.
Wahnsinn.
Aber das ist so.
Ich weiß ja, du kriegst, pass auf, Käsekuchen, Süßigkeiten, Wasser, Latte
sogar
Macchiato.
Wasser.
Und deine Reaktion darauf ist, du schmeißt deine Schlappen hier auf den Tisch. Das ist Wahnsinn.
So, und mit diesem das Fake.
Ist, Leute, das was ist denn, wieso denn das Fake? Ah. Nur weil ich dich ertappe.
Jetzt mach ich schon wieder 6 Themen auf und lass mich wenigstens mal auf 1 reagieren. Punkt 1, das stimmt absolut. Wenn es statt der Truman Show die Bushman Show gäbe, ich wäre 24/7 am Fernseher. Ich würde dich einfach nur beobachten, wie du lebst. Das würde mir absolut reichen als Unterhaltungsprogramm. Und zweitens, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Manchmal sind mir hier die Füße kalt, wenn ich hier ankomme. Und noch ist ja die kalte
Jahreszeit. Du bist heute übrigens mit dem Fahrrad gekommen.
Ja.
Das hat es überhaupt noch nie gegeben.
Das stimmt nicht, aber das gab es sehr lange nicht. Da hast du recht.
Also ich glaube, das hat es noch nie gegeben.
Doch, doch, weißt du nicht mehr aus meiner, Lisa sagt auch schon von hinten, doch. Aus meiner damaligen Wohnung, da war das Problem, da musste ich dann
so
immer
bist du da eigentlich ausgezogen?
Da muss ich immer den Giesel. Was? Wie bin ich da ausgezogen?
Warum?
Oder warum? Ja, das ist eine lange Geschichte, die Arschgeige natürlich ganz genau kennt. Ach, da muss ich ja immer den Giesinger Berg hoch. Deswegen bin ich dann immer angekommen, verschwitzt und völlig fertig. Dann hast du dich immer über mich lustig gemacht. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht mehr mit dem Fahrrad.
Und jetzt hast du kalte Füße.
Nee, also ich hatte hier öfter mal kalte Füße, Leute. Und deswegen, seitdem gibt er mir immer Schlappen, wenn ich komme. Und dann hat er die einfach neben meinem Käsekuchen auf den Tisch gestellt. Dann habe ich gesagt, sag mal, bist du das Wahnsinn. Dann wollte er natürlich ein Bild von mir machen und das in ein Licht drücken, als hätte ich die da hingestellt. Dann habe ich sie natürlich sofort runtergenommen, angezogen. Dann stellt er seine eigenen Adiletten auf den Tisch. Dann greife ich nach einer, um sie nach ihm zu schmeißen. Und leider hat er genau in dem Moment abgedrückt. So, jetzt wissen alle, was die Wahrheit ist.
Und du meinst, dass dir das irgendeiner glaubt, bei der ganzen Flunkerei, die du hier in den letzten 4 Jahren an den Tag gelegt hast?
Ich habe noch ein paar Rückmeldungen. Moment, irgendwas wollte ich noch sagen.
Nein, aber nicht wieder irgendwas, worüber ich nicht reden möchte.
Ja, doch.
Nee.
Es gab Rückmeldungen von alten Weggefährten, dass du ja
Also zu Todd Cobrin, ich dachte
ja, was genau,
anderes.
Ja, genau, genau. Dass du den immer Todd Cobrin genannt hättest.
Ja, das stimmt. Das
weil
stimmt.
Du ja schwierig.
Das stimmt wirklich, aber nicht, weil ich Schwierigkeiten hatte, Cobrin zu sagen, sondern das war irgend so ein blöder Gag. Wir haben manchmal so Französisch.
Was, das habt ihr wirklich gemacht?
Wir haben den Todd Cobrin genannt, das ist kein Witz.
Oh Gott, ich
hast okay, du dir das einfach war, aus dem Finger ja, gesagt? Wir haben den wirklich Todd Cobrin genannt.
Das war einfach nur ein das war eigentlich nur ein Schuss ins
Also wie sagt man, genau so eine Blaue? Geschichte war das jetzt wieder wie mit den Schuhen gerade. Das ist
Marc,
Wahnsinn, wie du dir eine
Marc
Geschichte
gedacht hast. Deswegen dachte ich, Marc Uth und Todd Cobrin. Ihr habt den wirklich doch. Ja, okay, das ist natürlich herrlich. Aber siehst du, dann haben wir doch ein bisschen den gleichen dummen Humor.
So,
das war sich jetzt ja in 30 Jahren nichts verändert zu haben.
Und, es hat sich eine Menge verändert. Aber vieles auch zum Guten.
Ich habe, glaube ich, das ist wirklich ein neuer Höchststand. Ich habe noch nie so oft ein und dasselbe Reel zugeschickt bekommen. Kannst du dir denken, welches?
Ja, ich weiß es ganz genau, weil
dass die Amerikaner.
Ja. Ich glaube, ich habe gestern 250 Mal das Reel von, wie heißen die, NFL-Memes oder so?
Genau, genau.
Und die haben Eis-Football entdeckt und lieben es, die Amerikaner offensichtlich. Die gehen total steil. Die haben da so eine Collage von Live-Calls gemacht.
Eine Collage.
Collage?
Ja,
also die haben
das
da,
Collage.
Die haben da Marc Uth und Todd Cobrin zu einer Collage zusammen.
Nein, ich habe Büschi gemarkt.
Also eine Collage von vielen Soundbites, Live-Kommentaren. Und die scheinen es zu lieben. Also da geht wohl richtig die Luzi ab. Und das haben mir gestern unglaublich viele Leute geschickt. Ist lustig. Ich weiß gar nicht, ob Stefan da so den Daumen drauf hat, dass er das jetzt auch. Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Amis das sehen, dass da irgendeiner die Idee hat, das zu produzieren.
Ich wollte dich gerade, das können die doch einfach mal ins Blaue rein. Das wäre doch, das könnten die doch eigentlich machen, wenn sie das Gefühl haben. Also das Geilste, noch geiler, ehrlich gesagt, als NFL-Memes, die suchen ja genau nach solchen Sachen. Das Geilste ist ja, das hat uns Sascha ja geschickt, das Original ESPN hat das gepostet mit den Worten Ice Football is electric. Das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, das läuft wirklich bald im Ami-Fernsehen. Also die zeigen, es gibt ja 4 ESPN-Kanäle, ja, glaube ich, die zeigen 24/7 Sport. Ja. Warum sollten die dann nicht, wobei es ja eher eine Unterhaltungsshow
ist. Aber die haben es, ja genau, es ist eine Unterhaltungsshow, sollte man nie verkennen. Ist vielleicht auch immer wichtig, gerade hier bei uns in Deutschland, das nochmal zu erwähnen. Aber die scheinen es tatsächlich zu mögen. Die gehen richtig ab, habe da unglaubliches Feedback bekommen und habe eben auch mitgekriegt, dass die Amerikaner da drunter kommentieren und es lieben. Hat mich sehr gefreut und ich sage ja auch.
Der war völlig verwirrt und hat geschrieben, the German commentator makes it 10 times better. Da habe ich nur darauf gewartet, bis das die Deutsche, die
ja, Deutschen. Ja, da zum Beispiel, da kloppe ich mir jetzt keinen drauf. Wie gesagt, das ist eine Unterhaltungsshow. Die hat ja gar nicht so super funktioniert an dem Sonntag vor dem Super Bowl. Ich bin übrigens felsenfest davon überzeugt, wenn RTL das nochmal machen würde, würde das richtig gut funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass das eine der wenigen Shows ist, weil ich im Nachgang ganz viele Leute, die es nicht geguckt haben, weil sie gesagt haben, mir ist das alles ein bisschen zu viel mit der NFL bei RTL und so. Ich glaube, wenn all das sich so ein bisschen normalisiert hat und wenn das abebbt, wenn das nicht mehr von Leuten, die jetzt nicht zwingend super NFL interessiert sind, wenn die nicht mehr, nur wenn sie diesen Ausdruck hören, direkt sagen, nee, nicht schon wieder, dass es dann läuft, weil es waren sensationell lustige Bilder, die Sportler haben sich da unglaublich reingehängt, das war echt
das
geil.
Das Gefühl hatte ich nämlich auch.
Ja, die waren, Mimi Kraus, der wie Ailton da plötzlich steil ging, der hat vorher nur auf der Bank gesessen, hat er irgendwann entschieden, so, jetzt komme ich mal, ich zeige euch mal, wie das funktioniert, das war schon geil.
Dass du den natürlich kleines, dickes Ailton
so hieß er doch früher.
Nennst, das ist natürlich.
Da hat es natürlich, auch da ist mir dann natürlich, also da war ich noch auf Twitter, als die Sendung ja ausgestrahlt worden ist. Ja. Da haben sich natürlich auch einige ganz fürchterlich aufgeregt.
Ich weiß gar nicht, ich habe mich nur noch an Kugelblitz erinnert, was er das Gleiche sagen will. Genau. Aber es gab auch mal kleines...
Ja, pass auf, ich kann dir dazu was sagen. Er kam nach dem Spiel zu mir, ich war ja über die Beschallung zu hören, und strahlte mich an und sagte, hey, kleines, dickes Ailton. So, das ganz kurz zu dem Thema. Aber natürlich geil, darf man sowas heute nicht sagen. Vielleicht hat man es nie sagen dürfen. Vielleicht ist es auch eigentlich doch nicht so schlimm. Aber es war zumindest nicht böse gemeint. Aber lassen wir diese blöde Geschichte da vielleicht ganz am Ende noch zum Thema Schlag den Besten. Da habe ich ja auch wieder was Lustiges erlebt.
Aber das lief ja sehr gut.
Das lief sehr gut.
Was du ja auch am Rande mal erwähnt hast.
Ja, manchmal
als
muss
ich das gestern gesehen.
Darf ich dir mal ganz kurz, weil pass auf, sonst kriegst du jetzt von mir richtig auf die Schnauze. Das muss ich jetzt leider sagen. Ich glaube, das ist übrigens tatsächlich wichtig, das zu erwähnen.
Was ist das hier für eine aggressive Handlung?
Kann ich dir ganz deutlich erklären. Weil wenn jemand, der vielleicht 50 oder 30 Tweets nimmt, die negativ waren zur Show generell und zu mir, dann davon spricht, alles scheiße. Und wenn aber über 2 Millionen, 2,1, am Ende werden es 2,5 Millionen sein, diese Show geguckt haben und da ich unterstelle, dass sie nicht alle doof sind und das scheiße finden, aber trotzdem gucken, dann ist es schon wichtig zu erwähnen, Leute, das haben übrigens 2,5 Millionen Menschen.
Das ist doch genau mein Reden. Ich fand das nur
nein,
so
witzig. Nein, aber ich lasse mich von dir jetzt nicht mehr immer runterziehen. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Nee. Ich habe doch Gefühle.
Du bist eine Maschine. Kein Mensch aus Fleisch und Blut.
Gut, ich bin natürlich wirklich ein Biest.
Oh Gott. So, es ist Zeit für Jan Köppen. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, was machen wir denn sportlich?
Ja, es gibt eine Menge.
Es gibt wirklich eine Menge.
Es ist wieder, manche werden es schlimm finden, also es ist sehr, sehr viel Fußball. Also ganz kurz, weil ich nicht so viel Schwere in diesen Podcast bringen möchte. Aber ganz kurz, leider viel zu früh verstorben, Andi Brehme.
Das fand ich auch.
Mit Anfang 63, glaube ich.
Überhaupt nicht. Ich meine, es wäre ja ein Herzinfarkt gewesen, aber das hat.
Ja, wir haben Stillstand
zu. Wir mussten neulich. Ja. Oh, okay, dann ist. Ja, ich
ja,
war.
Ist
okay,
ja,
aber was
kann
am
ja,
Herzen?
Kann alles Mögliche.
Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Beim Kaiser haben wir ja gesagt, das war leider ein Abschied auf, oder wie man es halt deutet, ein Abschied auf Raten, weil man wusste, dass es ihm nicht gut geht. Bei Andi Brehme habe ich nichts in die Richtung gehört in den letzten Jahren. Vielleicht ist es auch nur an mir vorbeigegangen, aber ich war total überrascht.
Ja, ich habe spontan an die Jahre gedacht. Er war ein paar Mal bei einer Liga für sich, als ich die Show noch bei Sky hatte zu Gast. Und er war immer furztrocken, gnadenlos trocken, komisch. Der hatte so einen ganz besonderen Witz, Andi Brehme. Ich weiß auch, dass er nie aus der Ecke gekommen ist. Er war der, der 1990 den Elfmeter reingeschossen hat. Er ist von jedem Menschen immer, zu jedem Moment auf diese Szene angesprochen worden. Ist ihm übrigens irgendwann tierisch auf den Sack gegangen.
Das kann ich mir vorstellen. Weißt du, was das Krasse ist, Buschi? Ich habe dann kurz überlegt. Ich habe genau zwei große Überschneidungspunkte mit ihm. Das eine ist natürlich das. Das andere war, und das hat mich total, aber das weiß ich heute noch, ich weiß nicht mehr, welches FIFA das war, irgendein FIFA, was ich mal gezockt habe, war er in der Legendenelf als bester Linksverteidiger war er, oder? Mhm. Und das war's dann schon, ist mir so aufgefallen. Ich habe irgendwie gar keinen, ich weiß noch, der Sebi Benesch ist ja ein alter Spätzle von mir, der hatte in Corona-Zeiten, weil er über irgendwie drei Fenster sein Nachbar war, gab es dann noch ein Format, mein Nachbar, der Weltmeister, hieß das, glaube ich. Und das war es auch schon. Ich dachte mir dann so, hä, wieso weiß ich eigentlich so wenig über Andi Brehme? Wieso kenne ich keine Ausschnitte von der muss ja auch sonst ein grandioser Fußballer gewesen sein.
Weil das der Moment seiner Karriere war.
Aber was hast du denn noch von ihm im Kopf?
Na, ich weiß, dass er sehr viel mit Lothar zusammen unterwegs war, auch bei Inter zum Beispiel in Italien, bei Bayern. Die waren auch sehr dicke miteinander durch eben gemeinsame Club-Erlebnisse, durch Erlebnisse in der Nationalmannschaft. Ich habe jetzt auch mich nie bis jetzt zu seinem Tod nochmal damit beschäftigt, was hat er wo eigentlich gewonnen. Aber ich weiß eben, dass er ein geiler Typ war. Ein spezieller Typ, ein sehr bodenständiger Typ, das mag ich ja gerade raus. Nicht der Lautleber, aber irgendwie guter Kerl und deshalb hat mich das dann schon getroffen. Wie gesagt, vor allem, wenn du in den letzten Jahren dann noch ein paar Mal neben dir sitzen hattest und mit ihm gequatscht hast und mit über ihn, wie auch immer, gelacht hast über seine Äußerungen. Nicht falsch verstehen jetzt bitte. Und deshalb hat mich das ganz schön getroffen und natürlich mit Anfang 60 viel zu früh, ganz klar.
Boah, und jetzt, wo du es sagst, Lothar, schönerweise treffe ich ja öfter mal bei Sky auf dem Gang und dann quatschen wir. Wenn ich mir das überlege, oh Gott, der ist ja nur 3 Jahre jünger, meine ich, ne?
Alter, ja, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, wie alt ist Lothar? 61?
Ist Lothar nicht? Ich dachte, der wäre gerade erst, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Oh Mann. Ja, aber du hast recht. Also,
aber ganz, Lothar ist übrigens fit wie ein Turnschuh.
Ja, das ist brutal. Der, oh Gott, ey, der ist 8-mal so fit wie ich, obwohl er fast
Lothar ist
doppelt
übrigens,
so alt
ist. Der Lothar wird Wahnsinn. Übrigens am 21. März 63.
Hä, doch. Ey, siehst du mal, ohne Scheiß, Lothar kommt mir vor.
Also, ja, der geht auch für Anfang 50 durch.
Ich würde mal sagen, Mitte 40, der ist echt eine Maschine.
Ja. Aber gut. Also das wollte ich kurz erwähnen mit, ja, mit Andi, ja, Brehme. Ja. Das hat mich, da hat sich was in mir geregt. Mhm. Und das wollte ich hier auf keinen Fall verschweigen. Ja. Sollen wir noch kurz was, ganz kurz aber, weil es auf allen Kanälen besprochen ist, zum Investorenausstieg sagen? Also die Fans, ja, haben es geschafft. Was ist deine Meinung dazu? Naja, ja, natürlich haben es die Fans geschafft. Ich sag's dir, wie es ist. Die Fans haben es geschafft.
Ja, aber du sagst das mit so einem komischen Unterton. Oder habe ich nur ich den jetzt gehört? Nö,
ich finde das auf eine Art tatsächlich aus fußballromantischen Gründen klasse und super. Mhm. Ich bin immer noch nicht tief genug im Thema drin, dass ich wüsste, was dieser Investoreneinstieg wirklich für Auswirkungen gehabt hätte auf die Fans. Also weitere Zerstückelung der Spieltage. Davon war ja immer die Rede, dass es nicht der Fall ist.
Genau, ne? Das Ding. Aber haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Wenn dir niemand erklärt, uns nicht, den Fans nicht, was ist denn der Hebel von diesem CVC und irgendeinen werden sie sich geben lassen, wenn ihre 8% Rendite in Gefahr sind? Was ist der Hebel?
Ja, du, wie gesagt, so, da sind wir, glaube ich, beide nicht tief genug, genau, im Thema drin. Das Einzige, was ich zu bedenken gebe, und mir ist auch egal, wenn da jetzt wieder Alarm ist, wie gesagt, fußballromantisch finde ich das irgendwie auch cool übrigens, dass da was bewegt worden ist und dass die Vereine, und das ist es ja am Ende gewesen, dass die DFL erkennen musste, die Vereine stehen nicht mehr hinter der ersten Abstimmung, dass da, wenn man nochmal abstimmen würde, ein anderes Ergebnis käme. Mhm. Und die Vereine haben da sicherlich auch registriert, was an der Fanbasis, bei Fans passiert. Ja. Jetzt gibt es eben zwei Diskussionen, finde ich, die schwierig sind. Wer sind die Fans?
Ja.
Und wie viele standen wirklich dahinter? Keine Ahnung. Und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil ehrlich gesagt hat sich ja die DFL damit beeinflussbar und fast erpressbar gemacht.
Das ist sehr spannend. Ich höre ja regelmäßig in Ralf ist live rein und Marcel ging in genau die gleiche Richtung wie du jetzt. Und ich sehe das irgendwie ganz anders. Vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber das ist ja so, ja gut, wenn uns was nicht passt, dann kommen die Tennisbälle raus. Beide Teams oder beide Fanlager decken sich ein. Dann erst die einen auf der einen Seite, dann ist da 10 Minuten Ruhe, dann die anderen auf der anderen Seite. Ich glaube, das würde ganz schnell umschwingen und dann würden die, ich nenne sie jetzt mal die Normalo-Fans, die ganz grundsätzlich interessiert sind, eher auf der Haupttribüne sitzen als hinterm Tor, weil grundsätzlich diese Tennisbälle wurden ja, glaube ich, immer von hinterm Tor geworfen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du gerade meintest. Wer sind denn die Fans? Und ich habe so das Gefühl, ich hatte null das Gefühl, dass sich der Wind gegen diesen Protest gedreht hat. Sondern das war so, die Leute, die da oft, Familien und wer auf der Haupttribüne und Gegengerade saß, hat sich so gesagt, ja, irgendwie verstehen wir und jetzt ist auch mal gut so. Ich glaube, dass der Wind sich ganz schnell drehen würde, wenn diese Fanlager jetzt was machen würden. Keine Ahnung, Marcel hat den VAR als Beispiel genannt. Ich sehe das irgendwie nicht, dass die jetzt sich damit so eine Macht erkauft haben, dass sie alles, was ihnen nicht gefällt, damit boykottieren können.
Ich unterstelle ihnen das auch nicht. Ich sage nur, dass ich da mal drüber nachgedacht habe. Ich gehe an ganz andere Stellen, wo wahrscheinlich sogar auch die auf der Haupttribüne zum Teil auch lange die Füße stillhalten würden. Dann erhöht halt mal ein TV- oder Streaming-Anbieter die Preise erheblich, weil sehr viel Kohle gezahlt werden soll und muss.
Ja.
Und davon sind betroffen übrigens in erster Linie die Fans.
Ja.
Und dann werden die vielleicht auch protestieren, weil sie gesehen haben, oh, damit bewirken wir ja was. Und vielleicht ist da sogar, gerade in dieser Gesellschaft gerade, ist da dann sogar der Zuspruch groß. Und was passiert denn dann?
Boah. Ich kann mir, ja, manchmal, mir fehlen, gebe ich ganz ehrlich zu, oft für Sachen die Fantasie. Das sehe ich irgendwie nicht.
Ja, okay.
Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich hatte so das Gefühl, das war jetzt ein Ding, wegen eben der, also mal so gesagt, der Protest gegen einen TV-Anbieter, der die Preise erhöht, ist die Kündigung des Abos. So. Mhm. Was wäre denn
ja, das Blöde die ist ja nächste, nur, die wollen das ja gucken.
Nein, klar, Buschi, aber was wäre denn die nächste Stufe, wenn der Investorendeal jetzt gekommen wäre? Was hätten die Fans dann noch machen sollen? Hätten sie dann, wie so, damals, als es die Montagsspiele, flogen ja auch schon mal Tennisbälle, hätten sie dann, sagen wir mal, das 8%-Ziel für CVC, wenn die es geworden wären, ist in Gefahr und dann sagt CVC, wir müssen was machen, wir brauchen eine zusätzliche Anstoßzeit, da können wir nochmal so und so viel mehr erlösen, dann passt das wieder. Dann können die Fans, okay, sie können dann in allen Stadien wieder auspacken oder protestieren sie dann nur gegen dieses Spiel? Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, das war jetzt mal was, wo die Fans, die wurden ja nicht gefragt. Mhm. Es gab für, das war der letzte Hebel, um das jetzt noch aufzuhalten, um in aller Macht klarzumachen, wir wollen diesen Investorendeal nicht. So, und das sehe ich bei anderen Sachen eben nicht so.
Okay, ja du, ich stelle ja auch nur Fragen. Ich habe ja nicht gesagt, es wird so kommen. Ja.
Und noch mal, nein, und ich sage ja auch nicht, dass ich da sicher, also mein Gefühl ist das. Ja.
Ich sehe da, ich sehe da eine Gefahr, aber ich habe das ja, glaube ich, deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Fußballromantiker in mir sagt natürlich auch, irgendwie schon ganz geil, dass da was gelungen ist, weil viele hatten, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, die meisten wussten wirklich nicht, was dieser Investorendeal wirklich bedeutet. Da sind wir aber wieder dabei, das müsste man dann eben gescheit kommunizieren als DFL. Ich glaube, da lag wirklich in der Kommunikation, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ich frage mich da, sollten grob was gemacht werden soll, stand ja in diesen Papieren, sollte man vorher schon das Geld in die Hand nehmen und ausarbeiten, was da konkret passieren soll? Hätte es dann vielleicht mehr Rückhalt gegeben oder sagt man, ey, ich arbeite doch jetzt nicht für 3 Millionen hier irgendein Konzept aus, was dann vielleicht wieder in der Tonne landet, weil wir den Investor gar nicht kriegen. Ich bin aber, mein Gefühl ist, es war relativ schnell klar, dass die Fans, ich nenne sie jetzt die Fans und ihr wisst damit, dass wir auch nicht wissen, wer genau dann eigentlich das ist, die Masse dem kritisch gegenübersteht. Und dann hätte man ja umso mehr präzisieren müssen, was wollen wir denn da eigentlich machen?
Ich finde, es ist unheimlich vielschichtig, das Thema, diese Problematik. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was das nach sich zieht, ob es was nach sich zieht. Ich bin gespannt, wie die DFL damit umgeht, dass jetzt diese Milliarde fehlt. Das ist eine Milliarde, die sie, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in irgendeiner Form schon fast einkalkuliert hatten.
Also zumindest die Pläne, was sie damit machen wollen, gab es ja.
Genau, so. Sie haben die natürlich noch nicht richtig verkalkuliert. Das geht nicht, wenn man keine unterschriebenen Verträge hat. Aber ich glaube, so, das ist ja auch ein legitimer Ansatz. Ne? Man hört ja immer von vor allem Auslandsvermarktung, da muss was getan werden. Ne? Da brauchen die Vereine Unterstützung. Ja. Digitalisierung soll vorangetrieben werden, all diese Dinge.
Da habe ich ja mal vor ein paar Wochen zugesagt, das sind ja Sachen, das ist für mich wie wenn der Staat eine Straße baut. Das werden niemals einzelne Unternehmen machen. Das, was der Staat machen muss und davon profitieren dann alle. Infrastruktur war schon immer so eine übergeordnete Sache. Das Ding ist halt, ich verstehe diesen Punkt sehr gut von den Fans, die sagen, es ist doch eh schon so viel Geld da drin. Die Frage ist, man wird es doch nicht hin. Ja, es ist sehr viel Geld drin. Wir wissen alle, wo das hinfließt übrigens. Mhm. Es bleibt ja nicht in den Vereinen. Die ganz krass davon profitieren, dass so viel Geld im Umlauf sind als allererstes mal die Spieler.
Und Agenten.
Als zweites die Berater.
Wie bei uns hier mit Barnabas Herrchen, du, der lebt auch davon, dass du die Kohle einsackst bis Meppen Ost.
Ja, genau. Meine paar Krümelchen im Vergleich zu deinen Goldbrocken. Das ist doch alles, sagst du doch selber immer, die Agentur gehört ja eigentlich dir inoffiziell.
Stimmt.
So, und in dritter Instanz dann, ja gut, noch Trainer vielleicht ein bisschen drüber und dann die normalen Vereinsmitarbeiter, sage ich mal. Es ist doch einfach nicht realistisch, dass alle, es müsste ja eine Art Solidarpakt geben, dass man sagt, wir zwacken uns jetzt alle diese Millionen weg, weil die Fans sagen, die ist doch im Umlauf und geben die halt nicht für Vereinsbelange aus, sondern die geht erstmal an die DFL und wir profitieren davon oder. Das ist halt leider alles nicht machbar. Die Vereine kämpfen gegeneinander, die kämpfen übrigens auch noch gegen 1000 andere Profivereine auf der Welt um Spieler. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ich bin voll dabei, dass es ist so viel Kohle im Umlauf, die oft nicht gut eingesetzt wird. Da bin ich voll bei den Fans. Nur das Problem ist, die Kohle kriegst du für diese Infrastruktursachen, du kriegst sie aus dem Kreislauf nicht raus. Das wird nicht passieren. Niemand wird sagen, oh, also nehmen wir das Extrembeispiel. Köln hat jetzt die Wahl, nochmal 2 Spieler zu holen. Der Winter, ja gut, dummes Beispiel wegen Transfersperre, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendein Verein im Abstiegskampf hat die Wahl, nochmal 2 Spieler zu holen, weil es einfach seine Chance erhöht, die Klasse zu halten. Jeder sagt immer, nichts ist teurer als ein Abstieg. Also mach es, wenn es deine Chancen erhöht, zahlt sich in der Regel aus. So, Und die machen das dann nicht, weil sie sagen, nee, die Kohle haben wir jetzt nicht, die müssen wir ja zurückstellen, um an die DFL zu zahlen, damit die Infrastruktur vorantreiben kann. Nie im Leben wird das passieren. Deswegen, man kriegt die Kohle gar nicht rausgezogen aus diesem
Interessant
Kreislauf.
Perspektivisch, wenn man jetzt eben sieht, wie so Entscheidungen fallen, ich glaube, dass es da auch sehr viele, schon lange sehr viele Befindlichkeiten in der Bundesliga, in der zweiten Liga, also bei den deutschen Profiklubs gibt. Stichwort Zentralvermarktung. Ich bin mal gespannt, wie lange die großen, beliebten Clubs, die deutlich mehr erlösen könnten, wenn sie nicht mehr über die Zentralvermarktung laufen, wie lange die sich das insgesamt angucken. Nicht verwechseln jetzt, das hat jetzt mal im ersten Schritt nichts mit diesem Investorendeal zu tun, aber es ist halt ein Signal, was so insgesamt ausgeht.
Ja, doch, aber ich finde, hast du
ja,
schon. Doch, da hast du schon recht. Das ist ein,
aber es ist jetzt nicht unmittelbar miteinander verbunden. Es ist nicht, es ist nicht so, dass du sagen kannst, das kostet jetzt Bayern München zwingend Geld. Das kannst du nicht sagen, weil Bayern viele andere Möglichkeiten hat.
Ja.
Also das meine ich nur. Aber ich kann mir, das ist ja schon ewig eine Diskussion, ne? Da hat es ja das jetzt gar nicht für gebraucht, es ist ja schon ewig eine Diskussion, dass Clubs wie Bayern, wie Borussia Dortmund sicherlich immer mal zucken und sagen, hey, aber wenn es bei uns wirklich in die Richtung geht, wir wollen eine möglichst ausgeglichene Fußball-Bundesliga haben und wollen viel Rücksicht auf Fußballromantik nehmen, dann sagen die eben doch, aber wir wollen ja international mit den großen Fischen schwimmen. Ja. Und dann werden sie sich überlegen, wie kommen wir da ran, und das wird eventuell über eine Zentralvermarktung für uns, und TV-Gelder sind die Haupteinnahmequelle, nicht mehr möglich sein. Und dann kannst, das sind alles so Dinge, damit sage ich nicht, dass die Fans jetzt schuld sind, wenn die Bayern und oder Dortmund aussteigen, aber das sind alles so Dinge, da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, als ich das mitbekommen habe. Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Also ob das so ein Glückseligkeitssieg ist, ich meine, ich finde eh auch, selbst in der Geschichte ist wieder jede Menge Pharisäertum und Verlogenheit drin, muss ich, ja, ganz klar, wenn ich so Leute sehe, die die Fans vertreten, letzte Woche war ja bei Hart aber fair ein großes Thema, und ich finde das schon sehr spannend, wenn sich da Leute hinsetzen als Kommunisten des Profisports und selbst engagiert sind in einer Alternativliga im Fußball, wo es übrigens, können wir ja später nochmal irgendwann drüber sprechen, wo es übrigens auch darum gehen wird, unterm Strich eventuell zu kommerzialisieren und Geld zu machen. Ne? Mit Ligen, im Moment heißt es noch, wir wollen die jungen Leute wieder zum Fußball holen. Ich sage, sie wollen die jungen Leute zu diesem kommerziellen Projekt holen. Und das finde ich übrigens echt ein bisschen schwierig, wenn die Leute immer so auftreten.
Von vielen, ich habe ja viel auf Twitter dazu gelesen, das haben viele auch sehr, die haben gesagt, was hat denn die
Baller-League
jetzt mit all dem zu tun? Das ist schon vielen auch aufgefallen, dass das ganz unklug ist, das jetzt da noch mit reinzumischen.
Ja, und das hat dann immer, und das ist einfach immer so, sowas hat dann einen komischen Beigeschmack, das ist so. Kann man noch so super schlau daherreden und so allgemein wohltechnisch unterwegs sein, dann muss man eine so blütenweiße Weste haben. Boah.
Weißt du übrigens, was einen sehr lustigen Beigeschmack hatte?
Was kommt denn jetzt wieder?
Markus Babbel.
Ach so, ja.
Aber Buschi, erklär mir das bitte. Der Typ ist doch
ein guter Kerl.
Ich habe den als Spieler immer total gemocht.
Ist auch ein super
Typ. Der hat geile Vereine durchlaufen.
Jetzt zieh doch hier nicht Markus Babbel durch den Kakao.
Nein, will ich doch gar nicht. Nein, sorry, wirklich. Ich frage mich nur, für was ist der was ist dem gesagt worden, worum es da gehen wird? Und wie kann das dazu kommen, dass er hat ja im Endeffekt die richtigste aller Fragen gestellt mit, aber es haben doch 2/3 der Vereine dafür gestimmt. Warum fliegen dann die Tennisplätze, wie er es gesagt hat, auf dem Platz.
Ja, das ist ein Versprecher.
Ja, er hat
ist natürlich ein gewohntes Fressen für Twitter.
Aber es war einfach so skurril, weil es war ja völlig klar, was ich gar nicht es muss sich nicht jeder mit diesem Thema auseinandersetzen. Überhaupt nicht. Es haben auch alle gesagt, ey, perfekt, Markus Babbel war der Durchschnitts-Facebook-User, der sich noch gar nicht richtig eingelesen hat, worum es bei dem Thema geht, aber auch gerne mitspricht. Und ich frage mich so aus seiner Warte.
Ich fand das ganz interessant, dass er und Ariane Hingst eigentlich auf der anderen Seite hätten sitzen müssen, weil nach Austausch von Argumenten hätten sie eigentlich auf die andere Seite gehört und der arme Lord Voldemort hätte da ganz alleine gesessen.
Du hast ihn nicht gerade Lord Voldemort.
Aber es war genauso, irgendwer hat das auch fotomontiert. Markus Babbel, nachdem er sich die Argumente der Gegenseite angehört hat. Einmal sitzen sie zu fünf da.
Ja, was ja eigentlich schon wieder für ihn als Charakter spricht, als Mensch, weil er hat einfach frei Schnauze gesprochen. So, passte nur nicht in diese Sendung, in die Rolle, die sie ihm zugedacht hat.
Gar nicht. Und das, da denke ich mir halt, was hat denn die, erst ehrlich gesagt, am allermeisten frage ich mich, was hat denn die Redaktion da gemacht?
Das musste,
die müssen doch mit ihm gesprochen haben.
So, jetzt pass auf, ganz kurz, wenn wir hier Leute haben, die den Lauschangriff hören aus der Redaktion von Hart aber
ja.
Fair. Sprecht doch mal mit dem Luis Klamroth, der soll mal den Schmiso einladen. Nein, keine Ahnung.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube einfach, die beschäftigen sich 363 Tage im Jahr mit ganz anderen Themen und Problemen und das war für die alle, ja. Witzigerweise übrigens auch, ich habe noch nie gesehen, ich lebe natürlich auch in einer sehr speziellen Twitter-Bubble, die ist wahnsinnig sportlastig, ich habe noch nie gesehen, dass Hart aber fair auf Twitter so abgegangen ist und dann lese ich am nächsten Tag, ja, das, oh, schlechteste Quote seit 8 Jahren oder ja, so.
Ach, der reitet aus.
Das ist so spannend. Als wir da nicht schon 100 Jahre gesprochen hätten. Ja, aber wirklich, Buschi, ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, bei dir zum Beispiel bei Ninjas, jetzt mal erzählst genau anders, so extrem habe ich es noch nicht. Ich sage dir, ich hatte das Gefühl, unfassbar. Ja, die ganze Welt hat diese harte
Aufmerksamkeit. Man muss das wirklich den Verantwortlichen in Redaktionen und bei Medienhäusern wirklich. Also, ich weiß zum Beispiel, dass es da erste Untersuchungen auch gibt, von großen Sendern zumindest. Und völlig überraschend haben die festgestellt, dass es ein. Danke, Lisa. Du bist auch da, das wissen wir jetzt.
Also so laut war das jetzt wirklich nicht.
Ich glaube, sie macht das extra. Sie macht ja demnächst wieder einen Podcast an deiner Stelle mit mir.
Wenn du ihren Blick gerade gesehen hättest,
ja, gut,
dann hättest
normal
du...
Normal habe ich direkt ein Messer im Kreuz hängen. Also.
Ja, so würde dich aufführst, auch...
Sie hat die Grießnockerl vergessen.
Ob ich danach auch welche kriege?
Natürlich.
Yes.
Da muss man wirklich, das ist tatsächlich so, das ist ein verschwindend geringer Anteil.
Es korreliert einfach sehr schwach bis gar nicht miteinander.
Und Auswertungen ergeben eben auch, dass bis zu 90% der Kommentare negativ sind.
90%? Ja, ist das wirklich
egal
so?
Egal wozu, ja. Egal wozu.
Da muss ich aber mal wieder eine Lanze, ich sag's dir, Buschi, ich habe diese Kommentare gelesen und das meine ich jetzt nicht böse gegen Markus Babbel oder so, sondern viele waren ja eher so, ey, genau wie ich in der Schule damals, wenn ich mal aus Versehen drangenommen wurde. Ich habe mir, mich holt das einfach ab. Also, das war genau auf, mein
ich
Humor.
Ich kann da auch drüber schmunzeln. So ich finde auch schlimm, wenn man das dann so wie jetzt wie ich in die Ecke zieht, dass das schlimme, pestende Kommentare sind.
Das war
sind.
Gar nicht schlimm. Da hat auch keiner geschrieben, was für ein Penner. Oh, was
dann
nein,
ist es doch okay.
Es war einfach so unglaublich witzig,
das meine
was
ich
die
aber
Leute
auch,
geschrieben
ich
glaub,
wir reden schon wieder aneinander vorbei. Das meine ich damit auch nicht. Und trotzdem kann es übrigens passieren, dass also auch das ist ja bekannt, möglichst intelligente oder scheinbar intelligente und schlaue Witze auf Kosten anderer können übrigens im Zweifel auch andere verletzen. Das darf man nie vergessen.
Ich hoffe, dass das nicht so ist, sondern
das,
dass
Markus Babbel
da auch
ist das, glaube ich,
lachen.
Scheißegal, was irgendwelche Leute im Netz schreiben. Ja. Ich will nur sagen, ganz kurz noch dazu, weil dich das so gewundert hat mit Verhältnis, geile Twitter-Tweets und schlechte Quote. Das eine hat mit dem anderen,
nee, Moment,
Gott sei Dank,
nicht.
Nichts zu tun.
Ich habe es nur noch nie so extrem erlebt. Ja. Also, dass ich mir denke, Alter, es gibt ja nur noch ein Thema und dann am nächsten Tag kommt so wenig wie noch nie eingeschaltet. Das war schon ganz extrem.
Ja, und damit lass uns das Thema auch dicht machen.
Ja, was haben wir denn als nächstes? Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Dass Tuchel bei Bayern raus ist, steht erst. Ja, klar, das steht erst seit.
Ja, bevor wir das machen, will ich schon noch eine andere übergeordnete Fußballgeschichte machen.
Ja.
Das Comeback von Toni Kroos.
Ach so, okay. Ja, dann machen wir erst das.
Müssen wir nicht viel zu sagen? Deine Einschätzung gut, schlecht, richtig, falsch?
Absolut mega. Es setzt für mich ein Statement in dem Sinne. Und genau so würde ich es als Julian Nagelsmann auch machen. Es geht jetzt nur um dieses Turnier. Bleibt mir fern mit allem, was da ist. Ey, Buschi, wir haben beide, glaube ich, einen Heidenrespekt vor diesem Sommer. Das darf nicht in die Hose gehen. So, da hatten alle Schiss, völlig zu Recht wurde er für EM 2006. Da war die Stimmung im Land eine ganz andere, deswegen war das möglich. Ich glaube eh nicht, dass das möglich ist, dass das nochmal so ein unglaubliches Fest wird. Aber das wird eine Katastrophe, wenn das in der Vorrunde schief geht. So, das finde ich schon mal gut. Ich glaube auch, dass es inhaltlich richtig ist, weil wir, Julian Nagelsmann hat ja neulich gesagt, wir brauchen mehr Arbeiter im Mittelfeld. Und Toni ist jetzt nicht ein Arbeiter, finde ich, im klassischen Sinn von wegen, der grätscht alles ab oder keine Ahnung. Aber der ist ein absoluter Arbeiter, was Pässe verteilen angeht. Ich finde, da kann man den echt als Arbeiter kategorisieren. Und er ist ein absoluter Arbeiter, nach allem, was ich über ihn weiß, das kann man natürlich immer nur lesen, der ist ein unglaublich guter Lehrer und Kommunikator für die jungen Leute bei Real Madrid da. Da lernt er ja gerade jetzt eher mit Modric die nächste Generation mit Camavinga und Co. an. Und das scheint er überragend zu machen. Und ich glaube, dass es das jetzt gerade einfach braucht, weil ich glaube, der Bayern-Block ist komplett verunsichert. Hoffen wir mal, dass die sich noch ein bisschen finden bis dahin. Ein Dortmunder Block gibt es ja in dem Sinne gar nicht so. An wem sollen wir uns denn hochziehen, außer an Toni Kroos? Wer wird denn mit guter Laune und einer breiten Brust zu diesem Turnier kommen? Ich sehe da außer ihm leider nicht so viele. Vielleicht noch Pascal Groß. Was guckst du denn so?
Also, darf ich jetzt sagen, was ich davon halte?
Ja, natürlich, deswegen.
Ich möchte dich ausreden lassen. Das ist ja, dass wenigstens einer hier den anderen ausreden lässt. Ich finde es natürlich unmöglich, wenn ich ehrlich bin. Meine ich ganz ernst. Niemals. Wie kann man sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Nationalmannschaft? Wie kann man eine Entscheidung, die man mal gefällt hat, rückgängig machen?
Jetzt hör auf mit deinem dummen Sarkasmus jetzt. Jetzt geht es dir nur um dich. Weil was?
Ich habe doch von Toni Kroos gerade
gesprochen. Weil du schon viermal deine TV-Karriere beendet hast und jedes Mal TV.
Das heißt Tarot, das sind Karten, die legt man.
Viermal hast du deine TV-Kommentatorenkarriere schon beendet, einmal mit einem großen Interview und du sitzt immer noch am Mikrofon.
Nein, also wie kann er das machen? Wie kann er das machen?
Jetzt hör doch auf und sag doch was Vernünftiges jetzt dazu.
Ich bin da tatsächlich zwiegespalten.
Sitzt er da und freut sich, wenn ihr das Gesicht gerade sehen könntet. Leute, das macht mich
was denn?
Krank. Hör jetzt auf, so zu grinsen und sag was Vernünftiges.
Ich glaube, ich bin wirklich, ich glaube nicht, ich weiß, ich bin zwiegespalten.
Ihr habt mir das schon gedacht.
Ich finde das, also sicherlich, das kann für die Nationalmannschaft unfassbar wichtig sein und wir brauchen ja über die Qualitäten von Toni Kroos, ich würde ihn übrigens nicht Arbeiter, sondern Strategen nennen, als Stratege.
Sehr gut, gehe ich mit. Ja,
kann man nicht streiten. Und ich glaube auch, dass er das in der Nationalmannschaft einbringt. Ich habe aber nicht vergessen, die letzten Turniere mit Toni Kroos, da hat das schon nicht mehr so funktioniert. Da geht es jetzt nicht um seine Leistung als Fußballer, sondern irgendwie, und er selbst hat sich ja auch nicht mehr so wohl gefühlt. Das dürfen wir alles nicht vergessen. So. Deshalb bin ich nicht so ganz so sicher, ob das im Umfeld dieser Mannschaft, denn, weißt du, diese Mannschaft muss bereit sein, Grundzüge dessen, was Real Madrid für Toni Kroos so angenehm in Anführungsstrichen macht, zu leisten. Das heißt, er braucht eine gewisse Unterstützung. Er braucht genau die Position. Er braucht, ja, pass
das
auf.
Das sehe ich ehrlich gesagt anders.
Ja? Du glaubst, dass zum Beispiel er die Pässe, die er so genial spielt bei Real Madrid in der deutschen Nationalmannschaft, weil die auch alle diese Läufe machen, weil die alle diese Laufwege haben, dass das genauso funktioniert?
Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, das ist einer, der gerade im Kopf, in einer Verfassung ist, die es ihm absolut möglich macht, sich anzugucken, was diese Mannschaft braucht und ihr das zu geben. Und so meine ich es. Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann sagen wird, so, wie kriegen wir jetzt ein Real Madrid-ähnliches Konzept
dahin
gebaut?
Nein, aber nein, du hast mich falsch verstanden. Die sollen nicht spielen wie Real Madrid, aber das ist ein Beispiel, was Toni Kroos so gut
spielen. Ich verstehe dich, aber ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, dass der da hinkommen wird. Der hat nichts mehr zu beweisen. Ich weiß jetzt gar nicht, er macht, glaube ich, noch ein Jahr bei Real danach. Ne?
Ja, jetzt bin ich schon wieder. Warum kommt er zurück? Ja, natürlich hat er nichts mehr zu beweisen. Seine Weltkarriere, die steht völlig außer Frage. Der kommt übrigens zurück, da bin ich felsenfest von überzeugt, weil er noch keinen EM-Titel hat, weil dieses Turnier im eigenen Land ist und weil er, so schätze ich Toni tatsächlich ein, weil er im Hinterkopf, ich glaube, er wird das nie äußern, hat, und dann nochmal vor eigenem Publikum und dann nochmal allen zeigen, so von wegen Querpass, Toni und Zeit, Uli Hoeneß vor 3 Jahren, die Zeit ist vorbei und tralala. Das, so wird er nie auftreten nach außen, aber ich glaube, das ist er.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was ist denn, wenn die in der Vorrunde ausscheiden mit Toni Kroos? Gut, dann kannst du sagen, er hat nichts mehr zu verlieren.
Es ist genau so eine Katastrophe, wie wenn sie ohne ihn ausscheiden.
Ja, aber für ihn persönlich. Ich glaube, dass Toni ist so ehrgeizig. Und er hat alles gewonnen, fast alles, bis auf eine Europameisterschaft.
Aber Buschi, wir sind doch eh schon in zwei Lagern. Die einen gucken sich an, was er bei Real Madrid gemacht hat. Die anderen, ich sag's jetzt mal wirklich, ich glaube, Uli Hoeneß ist, glaube ich, der größte Meinungsführer im Fußball in diesem Land. Die anderen glauben dieser Seite, was ja nicht verboten ist. So, ich glaube wirklich, da gibt es nur zwei Lager. Die einen.
Weil der Uli Hoeneß schon auch damals gesagt hat, dass Toni Kroos ein klasse Fußballer ist. Er hat nur kurioserweise gesagt, die Art und Weise, wie Toni Kroos Fußball spielt, ist überholt und nicht mehr zeitgemäß und
schon
beendet.
Aber Buschi, nachdem er gegangen ist, hat er schon immer den Eindruck eher...
Ja, weil er beleidigt war, dass er gegangen ist.
Und er hat es immer eher in so ein Narrativ gedreht. Ja, das war schon richtig, dass wir den haben gehen lassen. Das, also so ein großer Fehler war das nicht. Ja. So,
ich freue mich für die Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, dass das was bringt.
Sagen? Buschi, ich glaube, es ist... So, da sind wir schon mal... Also, für mich ist das so, ich glaube, dass einer der wenigen Spieler, der da hinkommt, sich anguckt, was diese Mannschaft braucht im Zentrum und ihnen das am ehesten geben kann. Da wird es nicht viele geben. Gündogan vielleicht auch noch, wobei bei Barca bröckelt es ja irgendwie gerade auch. So, ey, sorry, dass wir wieder mit, und ich mag die beiden ja total. Also
Gündogan ist übrigens alles, nur keine Führungspersönlichkeit. Ist ein genialer Fußballer und ein super Typ, aber ist für mich keiner, an dem sich andere... ja, hundertprozentig.
Das war der aus der Mannschaft gewählte Kapitän von Manchester City.
Und trotzdem ist er, ich rede von der Nationalmannschaft, ich rede von der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Boah, das sehe ich anders.
Dann guck dir doch mal die Nationalmannschaftskarriere von İlkay Gündoğan an. Warum fragt man sich denn, wieso spielt er bei City und bei Barcelona so einen geilen Fußball und in der Nationalmannschaft
nicht?
Kann ich
dir nicht sagen, aber deswegen spreche ich ihm doch nicht ab, eine Führungspersönlichkeit zu sein, weil er das auf der
Imperativ
Insel immer...
Singular heißt, sprich ihm doch nicht ab.
Was habe ich gesagt?
Sprech.
Deswegen spreche ich ihm doch nicht ab. Das ist doch kein Imperativ.
Sprich, du hast gesagt, sprech, hast mich angesprochen.
Nein, ich habe gesagt, deswegen spreche ich
dann,
ihm
Leute,
doch.
Leute, sput kurz zurück. Ich kann dieses, das kann ich nicht mehr haben. Ist aber auch egal, wie mit der Mengenlehre damals. Nach Mathe jetzt auch. Nein, hat er nicht.
Das. Wenn du sagst, ich spul zurück, Leute, dann hören Sie das.
Sprech ihn doch nicht an. Nein, er hat mich angeguckt, imperativ angeguckt. Und
danke, Lisa.
Gesprochen.
Ich habe gesagt, spreche ich ihm doch nicht ab. Leute, spul zurück.
Nein, stopp, und ich kann es sogar inhaltlich begründen. Stopp, Lisa, komm her. Stopp, komm. Nee, und jetzt habe ich dich. Und wenn du jetzt noch sagst, stimmt nicht.
Was?
Du hast, weil ich gesagt habe, das liefert er nicht. Ich habe das gesagt und du guckst mich an und sagst, das spreche ich ihm doch nicht ab. No way. Du hast gesagt, sprech ihm so. Das doch. Weil ich gesagt, stopp, hört mir, stopp. Jetzt will ich hören, dass ihr beide sagt, oh ja, stimmt. Es war exakt so. Jetzt, ich dreh durch. Ja, das spulen wir auch zurück. Nochmal, hör mir zu. Und jetzt, Mann, das ist doch rein logisch. Ich sage, das funktioniert, in der Nationalmannschaft funktioniert. Dann sagt er, guckt mich an und sagt, das spreche ich ihm doch nicht ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn.
Ja, ist ja gut.
Er hat gesagt, aber deshalb.
Er ist weg.
Nein, hat er nicht.
Ich bin
Nein, deshalb ist nicht.
Ich kann. Leute, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier,
das
habe ich noch nie gemacht, ob ich jetzt hier auf Pause drücken
Nein.
kann und zurück.
Nein, das machen wir nicht. Meinetwegen sollen die Leute sich tierisch über mich aufregen. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich dir erkläre, ich spreche von der Nationalmannschaft, da ist das nicht.
Ja,
und dann sagst du zu mir, sprech ihm das doch nicht ab. Dann sagst du doch nicht, aber ich spreche ihm das doch nicht ab, wenn das eh nicht deine Meinung ist.
Doch,
das
muss ich glaube, ich wollte wirklich sagen, ja, aber deswegen spreche ich ihm doch nicht ab in der Nationalmannschaft. Egal.
Du hast jetzt wirklich gesagt, ich spreche, dann drehe ich, weil ich flippe jetzt gerade aus.
Ungefähr
aber
Minute
meine
38. Wir werden es uns gleich anhören, aber wir machen jetzt einfach den Podcast erstmal zu Ende und dann hören wir es uns an. Vielleicht hängen wir dann noch ein extra Take.
Ich kriege hier noch einen Ehekrach.
Zum ersten Mal, ja, aber da bist alleine du dran schuld.
Da wies sie sich wieder an. Und sie springt wieder instinktiv dir zur Seite. Da, auch da liegt ja was im Argen.
Ja, nein, sie steht auf der inhaltlich richtigen Seite. Das ist ja ganz einfach. Die ist ja nicht doof. Die Lisa ist ja nicht du. So, also, verdammt nochmal, wo war jetzt mein Faden? Ich habe ihn ehrlich gesagt verloren.
Ich habe gesagt, es ist kein so ein Führungsspieler in der Nationalmannschaft.
Ich glaube, Toni Kroos kannst du den Auftrag geben, du musst die Lücken stopfen, die Probleme mit Regeln, die wir hier gerade im Zentrum haben. Ich nehme jetzt das extrem Gegenbeispiel. Ich würde ja zum Beispiel ultra gerne Robert Andrich sehen. Das ist genau der, Alter, was für ein Bulle und spielkluge Pässe, haben wir, glaube ich, schon öfter mal drüber geredet. Du kannst doch nicht wieder, und das war doch unsere Achse die letzten Jahre, und ich liebe die beiden noch als Fußballer, wir können doch jetzt nicht schon wieder mit Kimmich-Goretzka als Achse in, sorry, das nee, geht glaube, nicht
das
nach
hat
dem
sich
Bayern.
Jetzt auch erledigt.
Ja, eindeutig. Deswegen ist er doch wieder da. Die Probleme von Ilkay Gündogan hast du angesprochen.
Ich habe nicht gesagt Problem, ich habe nur gesagt, in der Nationalmannschaft ist er bisher nicht der Fußballer, nein, der bei Menschen, übrigens auch bei ihm, ähnlich ja, wie bei Toni Kroos, ist es eben so, dass es für ihn besser funktioniert mit einer Umgebung, die für ihn besser passt.
So, er hat noch nie das umsetzen können für die Nationalmannschaft, was er im Verein an Weltklasse gezeigt hat. So, und da bin ich halt bei wer ist denn 2014 Weltmeister geworden? Toni Kroos hat das halt über Jahre schon mal bewiesen. Wer denn sonst im Zentrum? Es gibt doch ehrlich gesagt keinen. In den guten Jahren war Kimmich noch Rechtsverteidiger,
also
noch mal, auch in der
Nationalmannschaft. Nicht falsch verstehen, ich finde das ja auch gut. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Das liegt aber dann nicht zwingend an Toni Kroos, sondern an der Nationalmannschaft.
So, es ist doch genau das Ding, wir haben echt keine schwere Gruppe. Wir werden ja wohl diese verdammte Gruppe überstehen. Und dann gucken wir einfach mal, so wachsweich das jetzt ist, was in dieser K.O.-Runde dann passiert. Und mein Gefühl ist, ausgenommen natürlich, dann revidiere ich meine Meinung, das wäre ja sonst krank, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, ey, wir haben jetzt 4 Spiele gesehen, dann sind wir ausgeschieden und jedes Mal war Toni Kroos einer der schwächsten Spieler. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn das passiert, revidiere ich natürlich gerne meine Meinung. Sonst sehe ich das nicht, dass wir am Ende dieses Turniers stehen und sagen, meine Güte, der Kroos hat, das hat es ja nochmal nach unten gerissen, so ungefähr. Nein, ich sehe da eine Riesenchance drin. Die anderen beiden, die damals unser Mittelfeld geleitet haben, die anderen drei, muss man ehrlich gesagt sagen, die sind alle inzwischen im Ruhestand. Khedira, Schweinsteiger, Özil, die gibt's alle nicht mehr. Das ist der Einzige, der es noch bewiesen hat in den guten Zeiten. Auch in der Nationalmannschaft. Und das ist für mich auch der Unterschied zu Ilkay Gündogan, obwohl ich den ja liebe als Spieler. So. Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich. Könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also, ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code LauschAngriff20 benutzt. Also LauschAngriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
Nee, ich bin gut. Immer noch bei dem Imperativ.
Meine Güte.
Das macht ja inhaltlich keinen Sinn, dass du sagst, wenn ich sage, für mich ist er in der Nationalmannschaft.
Ja, aber, ja, so, okay. Soll ich jetzt die Aufnahme stoppen und wir hören es an?
Ich ärgere mich ehrlich gesagt über mich, und das hat aber mit dem gestrigen Tag zu tun, dass ich in so ein Verhaltensmuster zurückgefallen bin, wie ich sonst nur in TV-Sendungen bin. Ich habe rumgeschrien.
Aber ich...
Und die Lisa ist jetzt bestimmt bockig mit mir, aber da war ich jetzt so traurig, dass sie einfach instinktiv dir wie so eine Mutter zur Seite gesprungen ist.
Nein, ich bin überhaupt nicht bockig.
Ich liebe dich. Dafür kriegt... Leute, steht euch das vor. Der führt sich hier auf wie Rumpelstilzchen in den Wald und dafür kriegt er nur einen Kuss auf die Platte.
Verhalten, du bist ja einer aus dieser Generation, mit der ich manchmal Probleme habe. Überdenkst du jemals das, was du so machst?
Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht doof.
Jetzt verstehe ich die Leute.
Wenn ich mir so Gedanken über mein Verhalten machen würde, dann würde ich ja morgen mich in die Geschlossene einweisen lassen.
Darüber macht man keine Witze.
Ja, okay, sorry. Ich funktioniere doch nur, weil ich einfach tue. Und zum Glück bisher damit durchgekommen bin. So.
Ja. Wie war der Geburtstag deiner Mutter eigentlich?
Schön. War sehr schön.
Du hast doch gekocht. Du hast mir.
Ach so, sorry. Am Samstagabend hat sie nochmal in größerer Runde gefeiert.
Nee, ich dachte jetzt, du hast doch gekocht, hattest du gesagt.
Ja, ich habe, ich habe so. Es ist eine Abwandlung von Pasta Siciliana, habe ich gemacht. Aber weil meine Mutter so gern Tagliatelle isst, habe ich es mit Tagliatelle gemacht und irgendwie. Es hat nicht ganz, ich war nicht ganz glücklich. Also es hat alle Mutter? Gesagt, ja, es hat, die hat nur gesagt, ja, es hat irgendwie anders geschmeckt als letztes Mal, aber es war sehr lecker. So, und ich war irgendwie nicht so ganz
glücklich. Ich glaube, das war sehr lecker, das war eine Floskel.
Doch, doch.
Nein, ich glaube, der Satz, das hat irgendwie anders geschmeckt, besagt sehr viel. Naja, gut, aber ich glaube, die Geste zählt.
Wunderst du dich, warum dich keiner mag?
Die Geste zählt.
Die Geste zählt. Ja. Ja, ich habe ja sogar Blumen gekauft, ja. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ja, war schön.
Gut.
Am Samstagabend hat mich mein Neffe gefragt, wie man es schafft, lustig zu sein. Sie haben keinen Klassenclown und er möchte jetzt gerne dieses Vakuum füllen und fragt sich, wie man lustig.
Gut, da muss er nur dich beobachten.
So putzig. Nee, eigentlich dich. Ich schicke ihn mal 3 Wochen mit dir. Fühl dich einfach auch wie der Alte. Oh Gott, nein, das machen wir nicht. Oh mein Gott. So, wir haben noch viele Fußballthemen. Was haben wir als nächstes? Tuchel ist weg.
Also Ende. Das habe ich aber letzte Woche schon gesagt.
Ja, aber es war jetzt schon, ich hatte das Gefühl, vielleicht warten sie noch das Lazio Champions League Rückspiel ab.
Also ich war fast überrascht und das zeigt, dass sie keine wirkliche Alternative hatten, von der sie überzeugt sind. Ich war fast überrascht, dass sie nicht gesagt haben, okay, das war's jetzt schon.
Und das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Was zur Hölle machen die jetzt? Ja, und okay, wenn, ey, Buschi, ich bin fast, nicht, dass ich es ihnen nicht gönne. Wenn die jetzt da wieder rauskommen und einfach Xabi Alonso kriegen, dann drehe ich irgendwann durch. Weil, sorry, als Xabi Alonso würde ich sagen, Moment, was habt ihr noch mal, welche Trainer hattet, ey, wenn du diese Liste durchgehst, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, okay, Nico Kovac nehme ich mal raus, aber die haben alles mit Renommee, die Bayern innerhalb von 1,5 Jahren kurz und klein gehackt auf der Trainerposition. Ich würde sagen, das gibt's doch nicht. Ich würde ihn irgendwie bewundern für sein Selbstbewusstsein, dass er sagt, doch, aber ich krieg's hin. Ich würde ihn aber auch fast ein bisschen für wahnsinnig erklären, zu den Bayern zu gehen.
Ich würde es an seiner Stelle machen, würde das als Sprungbrett sehen, 2 Jahre machen. Dann ist irgendjemand in Liverpool gescheitert, war aber der Nachfolger von Jürgen Klopp und dann geht er nach Liverpool.
Boah. Weißt du, wer der Letzte, über den man so gesprochen hat, so ein bisschen? Meinte man ja bei Julian Nagelsmann, würde das so laufen. Ja, und dann macht er 3 Jahre Bayern, dann zieht es ihn zu Real weiter. Ja,
das kümmert mich, was die anderen Leute sagen. Ich sage, das ist ein guter Schritt.
Und meinst du, dass das so...
Naja, die Grundvoraussetzung bei Bayern...
Liverpool haben wir, glaube ich, schon...
Niemals. Nachfolger von Klopp würde ich niemals machen.
Ich halte alles von Xabi Alonso.
Das ist wie, wenn du sagst im Fernsehen, du trittst die Nachfolge von Günther Jauch bei Wer wird Millionär an. Das
kann, darfst du nicht machen. Von Frank Buschmann in jeder Sinn.
Dann hast du es geschafft, das ist aber kein Risiko. Du wirst automatisch erfolgreich.
Ja, genau. Was machen die Bayern?
Ich habe keine... Also, sie wollen Xabi Alonso?
Ja, das hört man.
Und ich glaube auch, dass sie ihn kriegen.
Ich habe übrigens sogar mal gehört, schon seit Monaten, was auch ein bisschen was über Tuchels Verhältnis zu den dortigen sagt, wenn man
was
so
vor allem viel über die Bayern und ihre Führungsriege.
Genau.
Ich habe das letzte Woche schon angesprochen. Ich glaube, da muss ich strukturell was tun. Ne?
Sorry, genau so meinte ich es. Also, wenn man einen, finde ich immer noch sehr jungen, aber einen Trainer mit Weltklasse-Potenzial absägt, um einen Champions-League-Sieger-Trainer zu holen, dann kann ich das irgendwie noch verstehen. Wenn man aber in den nach fünf Monaten oder was auch immer schon so das Vertrauen verloren hat, dass man sagt, ach so, ja, wer wird denn eigentlich der Nachfolger? Alter Schwede, das kann alles nicht wahr sein.
Ja, da ist, was da die läuft, da machen. Ja, und auch in der Mannschaft ist ja irgendwie, auch da liefern ja, kann man da immer sagen, ja, ist doch der Trainer oder der Trainerstab für verantwortlich, aber da ist ja auch bei vielen seit Monaten dünn, muss man einfach sagen.
Fand ich auch gut, dass Neuer das genauso gesagt hat.
Ja, das ist so. Und aber weißt du, auch da können jetzt alle immer Interviews geben, ja, wir müssen uns selbst hinterfragen, das müssen sie nicht in Interviews tun, sondern müssen sie auf dem Platz zeigen.
Aber wer macht es denn jetzt? Ich weiß, können ja nicht ernsthaft Sebastian Hoeneß. Und zwar nicht, weil Sebastian Hoeneß es nicht drauf hätte, sondern das ist doch einfach zu schnell, ey.
Ja, und da wäre auch der Name ein Problem, das sage ich dir, wie es ist. Der Name ist da ein Problem. Das ist so.
Meinst du? Ja. Ist das nicht eher ein Bonus?
Ja, aus alter Bayern-Sicht ja. Aber wenn du wirklich...
Achso, ja, aber du willst ja jetzt irgendwann mal endlich in die neue.
Da muss ich richtig was tun. Also nochmal, du hast ja auch, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, jetzt wollen wir mal gucken, was Max Eberl da macht, wie er werkelt. Aber die Trainerfrage, wenn sie Alonso nicht kriegen. Also erstmal wird es interessant, wenn die in der Champions League ausscheiden, weil dann haben die keinen Bock mehr auf Tuchel, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und zwar nicht erst zum Ende der Saison.
So wie Van Gaal damals. So. Weißt du noch, dass Andries Jonker mal ein paar Spiele Bayern
hatte? Ja.
Das hat man fast vergessen, ne?
So. Und das musst du einfach sehen. So, gehen die im Achtelfinale der Champions League raus, dann ist, glaube ich, sowieso Land unter. Dann ist das was dann kommt, ist eine Übergangslösung, ist ja klar. Ja, aber
dann musst du ja auch aus allen Rohren feuern, um zu sagen, okay, trauen wir es irgendwem zu, so wie Flick damals, jetzt einfach alle Spiele zu gewinnen und vielleicht Leverkusen noch abzufangen.
Aber wer macht es dann? Ich glaube Alonso.
Glaubst du wirklich, dass die das wieder hinkriegen?
Ich glaube ja.
Da muss ich jetzt... Ich glaube, dass Xabi Alonso...
Der ist ja ein Riesentyp, war ein geiler Fußballer.
Haben die das überhaupt verdient, jetzt schon wieder diesen einfachen Ausweg zu kriegen, die Bayern?
Da bist du mir zu tendenziös. Ich bewerte das als gnadenloser Sportjournalist. Meine Einschätzung ist, dass sie das hinbekommen. Und ich glaube, dass es Xabi Alonso auch reizt. Und es ist eben, und das werden die Bayern jetzt gar nicht gerne hören, wenn er dann das ganz große Ding irgendwann machen möchte. Das ganz große. Und das sind also Stand jetzt die Bayern schon mal gar nicht. Das ist irgendwas ganz Großes in England oder was ganz Großes in Spanien für ihn als Spanier. Mhm. Dann macht er mal 2 Jahre und ich bin mir sicher, dass er sich zutraut, dass er dann auch die 2 Jahre erfüllt und dass er erfolgreich ist bei den Bayern. Und
aber
dann,
warum, also keine Ahnung, man hört ja schon, mit Perez ist guter Kontakt aus der Zeit damals mit dem Präsidenten. Warum nicht noch ein Jahr Leverkusen und dann zu Real?
Weil ich mir vorstellen kann, dass ihn die Aufgabe reizen würde, am Boden liegende Bayern wieder...
Ja, ist das, ja, hast natürlich auch recht. Es geht ja fast nur besser, ehrlich gesagt, nach die Saison. Stell dir mal vor, das wäre die erste seit nach 24.
Nicht, dass du jetzt wieder mit der Mengenlehre kommst.
Nach 12 Jahren wäre das die erste titellose Saison.
Alter, wann waren sie zuletzt nicht Meister? 2012.
Genau, da war es Dortmunder Double.
Es wäre seit 11 Jahren. Nach 11 Jahren, weil sie waren ja 2012, nach 12 Jahren wäre es jetzt dann, genau, 2012.
Also, dass ich schon zu dumm bin, 24 minus 12 zu rechnen, das ist hart.
Du warst
aber dass du dich dann auch noch draufsetzt und den gleichen Rechenfehler
auf 2011 gerechnet, aber 2012 waren sie ja nicht Meister.
Rechne richtig. War das jetzt der Imperativ?
Ja gut, der heißt ja aber dann nicht rechne.
Ja, das wollte ich ja von, okay. Genau das wollte ich von dir.
Pass auf.
Du als alter Spitzenlinguist.
Wenn du mich jetzt direkt ansprichst, sag mal, wenn es ums Essen geht.
Is.
So, das meinte ich. Und da ist es mit Sprich und Sprechen.
Es ist jetzt eine Viertelstunde her, wir hören einfach nachher. Das wird ein Riesenmoment und ich freue mich jetzt schon drauf.
Selbst wenn du es gesagt hast, macht es keinen Sinn.
Ja, dann sage ich, also wenn ich jetzt wirklich im Imperativ falsch gesprochen habe, dann sage ich, ja, sorry. Und wenn nicht, dann... Ja, dann weiß ich gar nicht, dann setzt du dich wahrscheinlich 3 Tage in den Keller, oder?
Dann werde ich in den Keller gesetzt.
Davon gibt es kein Comeback mehr dann. Haben wir jetzt, warte mal, Steffen Baumgart ist beim HSV.
Ja, habe ich schon, weißt du noch, bei der Handball-EM bin ich da von unseren Jungen, wie heißt der Podcast?
Flutlicht. Achso, der Podcast. Nein, Podcast. Wie heißt der Podcast? Oh, sorry, das habe ich jetzt gerade
gehört. Jonas Hector.
Genau, wie heißt der geile Junge von der Heute-Show? Sag mal, jetzt bin ich ja völlig...
Fabian Köster.
Ja, danke. So.
So, und da die haben uns ja gefragt, was wir glauben, und da habe ich ja direkt gesagt, ja, ich sehe ihn beim HSV. Das war wieder mal so eine Prognose, die ich sehr früh getroffen habe.
Sensationell.
Wirklich?
Eine von 11.
Ich weiß nicht, ob ich, bei Steffen Baumgart ist ja auch im, wenn er so spricht, eher so ein Knurrer. Mhm. Deswegen gab es ja auch dieses Verhaftungsfoto. Also, das Bild war so geil. Wirklich. Ja. So, wir haben ihn. Wir haben ihn gefunden. Der Mann, der mit 6 Identitäten durch 12 Staaten gereist ist. Ich habe ja damals gesagt, ey, für mich muss, ich habe das aber, glaube ich, irgendwie schlecht formuliert. Ich habe ja irgendwie gesagt, für mich Steffen Baumgart als Taktiker, meine ich, unterschätzt. Aber ich glaube, es muss ein emotionaler und großer Verein sein. Und das ist ja der HSV ohne Zweifel auch. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, er konnte mit dieser Aussage gar nichts anfangen. Ich habe mir die Folge angehört und er saß dann so, ja, also, ne. Was heißt denn hier groß? So viele große Vereine gibt es ja gar nicht und keine Ahnung. Aber ich meine, damals wird er noch nicht gewusst haben, dass es so schnell zum Hals. Oder das kann er doch noch gar nicht. Nee. Das war frisch nach seiner.
Ich finde Steffen Baumgart überraschenderweise als Typ ja auch geil. Der drischt ja auch gerne auf alles und jeden ein. Ich meine, lebt auch gerne mal laut. Du hast schon gesagt, wahrscheinlich geht dabei so ein bisschen unter, dass er auch eine sehr spezielle und eigene Idee vom Fußball spielen lassen hat. Das wird ihm dann nicht immer ganz gerecht. Ich tue mich schon manchmal mit dieser Abkultung auch so ein bisschen schwer. Und ich tue mich schwer damit, die große Liebe zum 1. FC Köln, wie schnell daraus die ganz große Liebe zum HSV wird. So, weißt du? Da bin ich dann immer, aber das ist halt so.
Oh, wirklich? Ja? Okay, da bin ich vielleicht wirklich so.
Ja, wir sind tatsächlich oft grundsätzlich
anders. Ja, ja, Meinung. Dieses Abkulten, ich verstehe, es geht ja vielen so, da habe ich ja gar kein Problem mit. Ich bin da immer der Erste, der auf den Zug
ja, mit aufspringt. Ja, aber weißt du, es ist halt schwierig, weil du musst dich ja immer fragen, wofür kultest du ihn ab? Und das ist eben auch diese totale Identifikation mit dem Verein, für den er arbeitet. Und wenn das diese totale Identifikation ist, ja, relativ schnell kommt die totale Identifikation mit Traumverein als Kind schon gewollt.
Krass, ehrlich gesagt, da bin ich, okay, verstehe ich. So habe ich das aber auch immer nie wahrgenommen. Ich fand, sorry, ich muss das jetzt mal so hart sagen, weil ich glaube, jeder weiß, dass ich den FC total mag. Ich habe das Gefühl, als Trainer in Köln, das klingt jetzt ganz krass, aber du kannst dich gar nicht so richtig mit diesem Verein identifizieren. Es sei denn, du bist irgendwie Jonas Hector und der würde dort mal Trainer. Der FC verbrät seine Trainer so dermaßen schnell.
Kannst du mir jetzt erzählen, du hattest nicht den Eindruck, dass Steffen Baumgart sich total mit dem FC identifiziert hat und das auch so sehr vor sich hergetragen hat?
Ich hatte eher das Gefühl, der identifiziert sich damit, dass das ein irrer, total emotionaler, großer und deswegen spannender Verein ist. Hart gesagt, ich hatte gar nicht eher so dieses Gebilde FC, als dass es wirklich der FC ist, so wie ein Fan ihn liebt. Der sagt, die gehen mir alle so auf die Eier, aber ich kann nicht anders, ist mein FC. So habe ich das immer wahrgenommen.
Okay, spannend.
Aber ich, ja, beim HSV nehme ich das wirklich, also da hast du jetzt komplett recht. Und das, weißt du noch, Peter Stöger damals steht immer in totaler FC-Tracht an der Seitenlinie. Dann wird er kurz Trainer in Dortmund und es sieht so aus, als hätten sie ihn einmal durch den Fanshop geschoben und er hätte wie damals, keine Ahnung, in dieser Kindershow, wo man einmal in den Toys R Us durfte und alles reinschmeißen durfte, es wäre so einmal durch den Fanshop gelaufen. Das finde ich dann auch schwierig. Aber das ist jetzt für mich auf einer ganz anderen Ebene.
Okay.
Ich dachte ja auch immer, dass Steffen Baumgart so ein großes Herz für Union hat, weil er ja auch dort lebt. Aber da war
seine
ich.
Seine Frau arbeitet doch sogar bei Union, glaube ich.
Irgendwie habe ich da ja scheinbar habe ich irgendwas mir falsch gemerkt. Ich dachte immer, das würde ihn vielleicht auch sehr reizen. Aber
ich glaube, da findet er schon die Clubkultur sehr geil. Das entspricht der Idee von Steffen Baumgart. Genau. Da bin ich mir relativ sicher.
Aber du hast natürlich völlig recht, wenn ich wünsche ihm jetzt einfach, dass mit dem HSV hochgeht. St. Pauli hat ja dieses irre Spiel da gegen Kiel gewonnen, 4-3, wo sie schon 3-0 geführt haben. St. Pauli ist sehr straight Richtung Aufstieg unterwegs. Die ganze, seit Hürzeler da ist, unfassbar, wie gut die sind. Jetzt schon echt bald anderthalb Jahre sind das ja, glaube ich, bald. Und ich traue es dem HSV zu. Ich hoffe jetzt einfach, dass die das hinkriegen. Ey, es ist einfach an der Zeit. Und ich glaube, die Idee ist nah genug an dem dran, was Walter spielen wollte. Nur der hat ja diese ganz extremen Vorstellungen von der Innenverteidiger spielt dann auf einmal rechts außen und keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Jetzt möchte er nicht mehr. Und Steffen Baumgart ist ja so ein pragmatischer Offensivliebhaber. Der lässt dann halt, wenn er einen Modest hat, lässt er halt 18 Flanken vorne reinknallen. Und ich glaube, dass sich das relativ gut deckt, dass der den HSV relativ schnell auf Spur kriegen kann, auf seine Idee.
HSV wird in der Relegation gegen den 1. FC Köln spielen.
Oh, nee. Oh Gott, nee, das darf nicht passieren. Nee, das darf nicht passieren. Nee.
Ja, aber es wird passieren.
Nein, das darf nicht passieren. Nee, der HSV muss Zweiter werden.
Oh okay, Gott, nächstes Thema.
Der HSV, da weiß ich gar nicht, wem ich noch mehr die Daumen drücken würde.
Nächstes Thema.
Ja, ich habe dann nur noch, ich habe dann noch England kurz.
Jürgen Klopp hat den, der hat sich nie über einen Pokal in den letzten 20 Jahren so sehr gefreut wie über den Carabao Cup, den Ligapokal in England. Ich glaube, das ist aus der Emotion raus, weil er auf Abschiedstournee ist, jetzt gewinnt er da den ersten Titel.
Und jetzt
Titel.
Weiß er, dass er titellos so nicht geht.
Aber natürlich gibt es andere Titel, über die er, wenn er ehrlich ist, glücklicher war.
Ja, sorry.
Das ist echt gemein, was ich jetzt hier sage, weil er kann natürlich sagen, was maßt der Idiot sich an?
Nein,
aber
sorry,
das glaube ich ihm einfach nicht.
Buschi, ich habe damals die Sendung gemacht, als er Meister geworden ist. Ja, auf der Couch kann man gar nicht sagen, sondern da im Trainingszentrum von Liverpool haben sie ja das Spiel von City. Die haben nicht gewonnen, deswegen waren sie Meister. Da hat er das Interview bei unseren englischen Kollegen in Tränen abgebrochen, weil er nicht mehr konnte. Und sorry, ich mache das auch ganz selten, weil du natürlich völlig recht hast, aber das war vielleicht gestern im Überschwang der Emotionen. Da kann mir keiner irgendwas erzählen, egal was jetzt noch kommt.
Man muss da unterscheiden. Das sind unterschiedliche Gefühlswelten,
genau,
und Gefühlslagen.
Genau, aber diese erste, da würde ich gerne irgendwann mal in 5 Jahren mit ihm drüber reden. Egal was noch kommt, egal wie geil dieser Champions League-Titel 2019 war, egal, okay, was weiß ich, wenn er jetzt dramatisch nochmal Meister wird, muss man vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas rankommen wird an diese erste Meisterschaft 2020.
Auch wenn er die Premier League dieses Jahr zum Abschied gewinnt, das kommt.
Das kann sein, dass das noch.
Aber nicht der Carabao Cup.
Nein. Es, ja, das hat mich auch kurz irritiert. Er saß da so glückselig.
Ich verstehe es trotzdem, damit es hier nicht falsch verstanden wird. Ich verstehe es trotzdem, dass er das raushaut, aber mit ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich, wird er zu einem anderen Schluss kommen, und das ist alles völlig fein.
Ich weiß nicht, was das für eine komische Tradition ist, dass Liga-Pokalfinals in England inzwischen immer so ablaufen, dass es viele Chancen gibt. Ein oder zwei Tore, die dann vom VAR aberkannt werden und es dann in der Verlängerung und im Elfmeterschießen entschieden wird. Jedes Finale die letzten Jahre war so.
118. Virgil van Dijk.
So ist es. Und wieder zwei Tore aberkannt. Eins wegen Abseits, da braucht man nicht groß drüber reden. Das andere, du hast es nicht zufällig gesehen. Oh, dann will ich jetzt auch nicht zu lang drüber reden, aber ich will nur sagen,
nein,
dieses.
Nein, über das Spiel werden wir jetzt hier gar nicht groß reden.
Doch.
Weil das ist uninteressant.
1-0
nach Verlängerung gegen Chelsea.
Das erste Tor von Van Dijk noch in der regulären Spielzeit. Endo steht im Abseits.
Rebels.
Und blockt einen, der in der Nähe steht. Und zwar Levi Cole. Und hat wahrscheinlich eine gute Chance. Sonst hat Cole eine gute Chance, vor Van Dijk an den Ball zu kommen. Weil der Ball von links kommt. Buschi ist übrigens gegangen, falls ihr euch wundert, spielt mit dem Hund. Und wenn Cole durchläuft, weil der Ball relativ flach kommt, hat er eine gute Chance. Deswegen verstehe ich total, wenn man sich die Videobilder anguckt, warum man sagt, okay, dann ist Endo aktiv im Abseits. Er greift ja ein. Auf der anderen Seite, das ist ein Tor, was, ich sage ehrlich, in 100 von 100 Fällen in der Vor-VAR-Zeit gezählt hätte. Weil das einfach, das kannst du in der realen gar nicht sehen, das kannst du gar nicht bewerten, das checkst du gar nicht, dass Endo genau, wenn Endo jetzt Chilwell den direkten Gegenspieler von Van Dijk weggeblockt hätte, okay, aber er hat seinen Gegenspieler Cole weggeblockt, der eine Chance gehabt hätte, vor Van Dijk an den Ball zu kommen, und das ist für mich dann schon, das fand ich einfach eine krasse Spitzfindigkeit, weil ich mir echt gedacht habe, was, ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, weil ich wirklich sage, kein Schiedsrichter der Welt hätte das in der realen entdeckt, aber dadurch, hallo Lisa, jetzt hat er mich einfach alleine gelassen, aber dadurch, dass er sich in.
Worüber möchtest du denn reden, Schmieß?
Was ist denn jetzt, Mili? Ach, jetzt ist er wieder da.
Weiter, nee, mach weiter.
Dadurch, dass es in der. Nein, jetzt komm.
Erzähl's mir doch, wo drückt der Schuh?
Nee, ich bin jetzt eigentlich schon durch. Was wollte ich noch sagen zum, ich wollte noch ein anderes sagen zum League Cup-Finale, weil mir das wirklich hängen geblieben ist. Die Zusammenfassung, ich schätze mal auch das Spiel, bestimmt hat unser Kollege Marco Hagemann gemacht. Und was ist das für ein guter Zusammenfasser, ey? Das
Marco ist
mir echt.
Ein guter Typ, den kenne ich auch noch von Sky damals.
Stimmt, damals war, wann ist der gegangen? 2015 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein paar Jahre, bevor ich kam zu Sky.
Was war der beruflich?
Was?
Falsch!
Habe ich die Geschichte erzählt, wie Buschi ihn mal abgewatscht hat? Das ist einfach, der hat so eine gute Intonation in seinen Zusammenfassungen. Der nimmt einen so gut an die Hand, was das für eine Phase im Spiel war. Und ach, das war einfach wieder ein Traum. Ich habe mir diese 7 Minuten heute früh angehört und dachte mir, ey, das können echt nicht mehr so viele. Einem eine Zusammenfassung so ans Herz. Nee.
Merkt
Buschi,
ihr,
du ganz anders.
Wirklich. Merkt ihr was, ihr Lauscher da draußen? Der Schmiso ist heute richtig glücklich. Das muss an der frischen Luft liegen, weil er mit dem Fahrrad gekommen ist. Und weil er schläft, weil er normal schläft.
Und weil ich mich so gefreut habe, wie er, weil er sich selber verhört hat, an die Decke gegangen ist. Das hat mir auch schon. Was hat er sich denn da jetzt für einen Humpen
Tschüss,
gemacht?
Tschüss, ich gehe
wieder. Was ist das denn?
Das ist Traubenschorle.
Aber so, und ich bekomme sowas nicht.
Nein.
Vielleicht nach dem Podcast. So, du machst ganz andere Zusammenfassungen.
Pass auf, da, um mich geht es jetzt du gar hast nicht. Ja, mach mal so weiter. Bist du mit dem Spiel fertig?
Bin ich?
Du Dass hast Marco Hagemann ein guter Fußballkommentator ist, müssen wir hier gar nicht diskutieren. Nein, das weiß er, das wissen
Zusammenfasser.
Die Leute.
Zusammenfasser. So, ja, mir ging es explizit um die Zusammenfassung. So, das kann man Next. Mal loben, finde ich.
Ja, da habe ich doch gesagt.
Gut. Ich hoffe, sonst habe ich nichts. Habe ich im Fußball
ja, noch weiß ich, eventuell ist da noch einer abgedreht oder umgedreht sich auf dem Feld. Oder auf. Manchmal drehen sie sich auch auf.
Hast du den Elfmeter, den Borussia Dortmund kassiert hat, gesehen?
Oh.
In der Champions League?
Nee. Ach so, den in der Champions League. Ja, ach Gott, das, tolle Elfmetergeschichten rund um Borussia Dortmund. Gestern auch gegen Hoffenheim übrigens. Ne?
Habe ich nicht gesehen?
Der Elfmeter war keiner. Da bin ich bei Mats Hummels. Können wir auch tausendmal drüber diskutieren.
Der war keiner, sagst du so deutlich?
Ja.
Boah, spannend. Okay.
Ja. Genauso wie das, was gestern nicht gepfiffen wurde, für mich laut Regelwerk einer war. Gestern gegen Hoffenheim, da haben sie
den
keinen
gekriegt. Den habe ich leider gar nicht gesehen.
Naja, da ist ja, der Grilic hat den Arm weg vom Körper, nicht angespannt. Das spielte dann plötzlich jetzt diesmal wieder eine Rolle, weil der nur so runterhing, der Arm. Das spielte jetzt wieder eine Rolle. Ja, ja, hat Alex Feuer hat dann hinterher übermitteln lassen. Weil der Arm schlaff runterhing, aber deutlich vom Körper weg. Also nicht direkt am Körper, sondern klar, ich als Fußballer würde auch sagen, es ist kein Elfmeter, um das mal ganz kurz zu sagen. Weil
ja, aber es geht doch nur noch darum, was die Regel besagt.
Die Regel, weil da ist ganz klar die Körperoberfläche vergrößert worden. Mhm. Wir können das abkürzen, Schmiso. Ich kapiere das alles nicht mehr, weil jetzt haben wir den VAR. Der ist ja übrigens gar nicht nur dran schuld, sondern es ist das, wie legen wir denn jetzt die Regeln aus? Der eine so, der andere so.
So, wenn du zugehört hättest, genau darüber habe ich übrigens bei dem Liverpool-Spiel gerade noch gesprochen, ja, aber kann ich jetzt
der Hund
nicht
nochmal aufgeregt.
Ja, ja, genau. Du bist einfach gegangen, lüg mich doch nicht an. So, Buschi, ich bin da genau an dem gleichen Punkt bei dem Elfmeter in der Champions League gegen Dortmund. Ich verstehe voll, dass der aus deutscher Sicht krass aufregt, weil Dortmund so viele strittige, zweifelhafte, ärgerliche Elfmeter in den letzten Jahren Champions League bekommen hat. Nur dafür kann ja der Schiedsrichter in dem Spiel nichts. Matthias Sammer hat es, finde ich, sehr schön gesagt, im Sinne des Fußballs kein Elfmeter, aber sehr krass finde ich, und das verstehe ich überhaupt nicht, Edin Terzic Hauptkritikpunkt war, geh doch raus und guck's dir an. Und sorry, dieser Elfmeter ist so umstritten, dass viele sagen, ja, doch, Intensität, wie er da reinrauscht, er erwischt ihn. Das ist für mich mal überhaupt kein Elfmeter, den man sich angucken darf, wenn wir immer noch auf dem Stand sind. Wir gucken uns nur klare Fehlentscheidungen an.
Sind wir schon lange nicht mehr.
Ja, und das ist für mich das nächste Problem. Da verstehe ich es dann nicht mehr. So,
ja, aber das ist ja das Problem. Aber, ja, lass uns nicht wieder über den VAR. Habe ich dir schon gesagt? Ich würde ihn abschaffen. Ich würde Torlinientechnik und maximal abseits hier die berühmt-berüchtigte kalibrierte Linie.
Du kannst ja das nächste Mal, wenn du im Stadion bist, nimmst du dir ein paar Tennisbälle mit und wenn der VAR kommt, dann wirfst du die auf den Platz. Kommentator protestiert gegen. das wäre großartig.
So, die gleiche Scheiße mit der Regel. Laut Regel war das ein Handspiel von Darmstadt gestern in Bremen.
Ja,
laut Regel ist das ein Handspiel.
Ich will da gar nicht drüber reden. Ich weiß noch genau, wo diese Regel herkommt. Ich kann dir den Spieler nicht mehr sagen. In meiner Erinnerung ist es Lars Stindl, könnte aber auch völlig falsch sein. Da nimmt einer unabsichtlich den Ball mit dem Arm mit im 5-Meter-Raum und drückt den dann mit dem Fuß über die Linie. Und dann haben alle gesagt, okay, ja, das ist kein absichtliches Handspiel, aber das gibt's doch nicht. Wir können doch nicht, der kann sich doch nicht den Ball mit dem Arm vorlegen und dann ein Tor machen. Daher kommt übrigens diese Regel. Und dann ist es halt leider alternativlos. Und mir tun die Darmstädter so krass leid. Und Thorsten Lieberknecht, das war ja, oh Gott, ich konnte das gar nicht mit angucken, das Interview. Der hat mir so leid getan. Aber da muss ich einmal sagen, ich halte diese Regel leider für alternativlos. Es ist so, man könnte sie vielleicht insofern einschränken. Ach, jetzt wackel ich schon wieder hin und her. Der hat ja den Arm vor dem Körper. Wirklich null Verbreiterung der Körperfläche. Für mich ist das Problem, kein Mensch kann vorhersagen, ob der Ball vielleicht anders weggesprungen wäre, wenn er nicht den Arm dort gehabt hätte. Und dann sind wir in der Grauzone, wo ich sage, ey, das kannst du keinem Schiedsrichter der Welt zumuten, das zu entscheiden. Und dann bin ich dabei, dass ich sage, dann müssen wir leider akzeptieren, dass dieses Tor, auch wenn es sich so falsch anfühlt, dass dieses Tor nicht zählen kann. Aber es war in der Dramatik des Spiels natürlich einfach nur krank.
Ich würde das, und jetzt geht's los, im Ermessensspielraum des Schiedsrichters.
Boah! Nee. Das ist mir zu groß.
Ich, pass auf. Ja,
ey, da legst du sie auf,
ja,
die Schlachtbank.
Du kannst ja wieder sagen, ich bin doof oder sonst was, aber ich darf doch meine Meinung haben.
Sag ich doch gar nicht.
Wenn es bitte geht. Und ich kann dir das auch begründen. Das,
Moment.
Ich meine,
ganz kurz. Du bist doof, aber du darfst natürlich jetzt deine Meinung äußern. Was denn? Das wolltest du doch hören.
Der Jürgen Schwenker hat mir gerade geschrieben, ich solle meinen Medienfrust nicht am Kleinen ausleben. Der könnte nichts dafür. Deshalb versuche ich mich jetzt zusammenzureißen.
Danke, lieber Jürgen. Das ist mal einer, der es verstanden hat. Ne?
Ja, der hat aber auch ganz oft schon geschrieben, dass dir der Respekt fehlt. Nur mal so.
Das meint er als Spaß. Nehme ich an. Ja, was denn? So, weiter. Ermessensspielraum.
Natürlich steht diese Aussage von mir jetzt total unter dem Eindruck dessen, was ich da am Samstag in Bremen gesehen habe. So, pass auf. Du hast es gerade selbst beschrieben. Ganz eindeutig, ob der Arm da ist oder nicht, hat für den Ausgang dieses Spielzugs nichts zu bedeuten. Weil wenn der Ball auf den Solarplexus geht, dann fällt er genauso nach vorne, wie wenn er da an den Unterarm geht.
Ist auch meine Vermutung. Aber soll das der Schiedsrichter dann im
Ja, und wenn einer den Arm, ob unabsichtlich oder nicht, seitlich vom Körper hat und den Ball dadurch mitnimmt, nimmt er durch den Arm den Ball mit. In diesem Moment war es eben nicht so. Und da möchte ich wieder hinkommen. Und da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt. Dann werden wir weiterhin Diskussionen haben, richtig. Die haben wir aber jetzt auch. Mit diesen Regeln, pass auf.
Ja, kann ich
mitleben.
Und da
wird dir jeder Fußballer sagen, okay, klar, das Ding, das musste geben. Wo soll der mit dem Arm hin? Der nimmt den ja extra an den Körper.
Ja.
Nimmst du ihn aber seitlich mit, du hast das Stindl-Beispiel genommen, dann wäre, wenn der Arm nicht da wäre, der Ball seitlich an ihm vorbeigeflogen.
Ja.
So geht, nimmt er ihn mit. Ja. In diesem Fall ist es
okay.
Anders.
Okay, ja.
Hast du jetzt gerade okay gesagt?
Ja.
Jetzt gehe ich wieder zu Pebbles, komme ich nicht drauf klar.
Ja, hast du mich überzeugt.
So.
Vielleicht dennoch ist wird es auch, doch besser
dennoch
so.
Wird auch das unterm Strich natürlich wieder Situationen geben, wo man dann diskutiert. Ja, aber wäre der Ball jetzt nicht trotzdem so geflogen oder nicht? Weil es gibt ja auch noch, ne? Da gibt es ja dann auch wieder Grautöne.
Und ich schwöre dir, am Ende kommen wir dann, in 3 Jahren gibt es dann ein Tor, wo einer, so wie Skarke war das ja, glaube ich, den Arm jetzt anlegt, aber der Ellbogen schaut 4 Zentimeter raus neben dem Bauch und genau damit nimmt er den Ball mit. Und dann stecken wir alle wieder in der Kacke. Ey.
Aber ich fand so schön diesen Vergleich und das kommt natürlich von Fußballern und das verstehe ich total. Die gleiche Aktion im eigenen Strafraum, als wenn der Verteidiger den Ball so an den Unterarm bekommt, ist laut Regelwerk kein strafbares Handspiel.
Mhm.
Das heißt, die gleiche Aktion wird am einen Ende des Feldes bestraft und am anderen nicht.
Aber ich sage dir, Buschi, das war dieses eine Tor, wo alle gesagt haben, das gibt's doch nicht.
Ich bin ja auch bei dir.
Und seitdem ist diese
das Schöne, nein, das ist nicht schön, das Spannende ist ja, an all diesen Diskussionen, VAR, nicht VAR, Regelauslegung, persönliche Einschätzung vom Schiedsrichter, Fingerspitzengefühl, was es alles gibt, erkennst du ja, wie schwierig es unterm Strich wirklich ist. Das muss man sagen. Die große Frage, die sich rund um diese Entscheidungen in den letzten Jahren aufdrängt, ist ja, was bringt uns an Verbesserung wirklich der VAR? Und da gibt es Verbesserungen, vor allem und in erster Linie abseits. Das muss man einfach sagen. Das ist eine klare Verbesserung. Ja. Das ist nicht schön für die Atmosphäre und Stimmung, wenn immer gewartet werden muss. Aber wenn wir über Gerechtigkeit reden,
ist es am fairsten.
Bei den Geschichten Handspiel, Foulspiel, tue ich mich schwer. tue ich mich echt schwer. Und dann könnte man wieder sagen, ja, und was ist bei roten Karten im Rücken des Schiedsrichters oder so? Da kann man übrigens nach, da kann man ja auch wirklich klar beschließen, okay, wenn Schiedsrichter, ich glaube, das gab es auch vorher schon, oder? Wenn eine Aktion von Kameras eingefangen wurde, die der Schiedsrichter nicht bewertet hat, konnte doch nachträglich gesperrt werden, oder? Wenn es eine Entscheidung war, die nicht vom Schiedsrichter anders bewertet wurde.
Ich glaube, ja, wenn es gar keine Wahrnehmung, das war dann so eine Sache. Ja. Also denk an den, wie hieß denn nochmal dieser, es hat doch mal der Trainer einen Kopfstoß von, ich glaube, Albert Streit sozusagen gefaked.
Norbert Meyer. Aber hatte das nicht der Schiedsrichter doch auch bewertet, oder?
Der hat ja den Spieler rausgeworfen. Weil ja die Aktion, der gibt ihm ja im Kopf, ja, aber lässt sich Moment, dann
das
fallen.
Ist eine andere Situation, als wovon ich spreche, Schmiso. Das ist wiederum eine Situation, die hat der Schiedsrichter ja bewertet. Früher gab es wenn der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Das gab es, glaube ich.
Ja, doch, dann ich glaube auch, dass es das gab.
Gott, ja. Meier und Albert Streit. Gott, jetzt sind wir aber tief in den in der Vergangenheit.
Ich hole uns wieder in die Gegenwart, Buschi, das Bittere ist, und ich sage, ich glaube trotzdem, es würde nicht reichen. Das war aber der endgültige Sargnagel für Darmstadt. Davon werden die sich nicht erholen und die werden gar keine Chance mehr haben, die Klasse zu halten. Da bin ich mir ganz sicher.
Die sind 3 Punkte hinter Köln, ne?
Vier, okay. Ich glaube, dass das so ein Nackenschlag ist. Und ich, also der direkte Klassenerhalt ist ja jetzt eh. Das sind 12 Punkte.
Die haben alle, das fängt bei 25 Punkten an, ab Platz 15.
So ist es. 13 zu 25 ist der Abstand aus Darmstädter Sicht. Ich glaube, ich ziehe alle meine Hüte, wenn das noch anders geht. Ich glaube, das war so hart, das war so kaputtmachend für die, dass die jetzt selbst in dem Kampf um den Relegationsplatz raus sind.
Das wird kein Darmstadt-Fan gerne hören. Die wären wahrscheinlich auch mit einem Sieg in Bremen abgestiegen. Die Mannschaft, das hätte einen Schub gegeben. Nee, die Mannschaft ist nicht gut genug.
Ich bin da bei dir, aber jetzt ist es, also das
ja,
wäre für
mich. Ja,
und
es ist auch scheiße, wenn das eben dann so zustande kommt, dass man sagt, jetzt haben sie endgültig keine Chance. Da bin ich ja bei dir, aber für mich sind die drei Mannschaften da unten die drei schwächsten Mannschaften. Das ist so. Ja. Und zwei von denen gehen direkt runter und eine geht in die Relegation. Fertig, Ende aus. Und das wird wahrscheinlich nicht Darmstadt sein, da hast du recht. Da hast du recht.
Dann müssen wir noch mal eins festhalten. Die größte Sensation dieser Spielzeit ist natürlich Leverkusen und nicht Heidenheim. Das wollte ich nur noch mal, dass das keiner vergessen hat. Weil die nach wie vor mit einem unglaublichen Run und inzwischen sogar einem neuen Rekord an ungeschlagenen Spielen, den noch nicht mal der FC Bayern so geschafft hat, mit 33 am Stück, ist es unglaublich, sind wir uns natürlich einig in diesem Podcast, dass Leverkusen die größte Sensationsgeschichte der Saison ist. Und damit können wir dann auch überleiten zum Handball, würde ich sagen.
Du kannst mich mal ganz gepflegt am Abend. Ich kann mir ohne Scheiß, und ich werde das auch ohne Scheiß, denk intensiv über die Fortführung dieses Podcasts nach, weil ich dieses Ablehnen, andere Meinungen zu akzeptieren.
Hast du ja vor 4 Minuten eindrucksvoll gesehen, wie ich das ablehne. Ne?
Pass auf, das ist unfassbar, das ist eine Riesengeschichte, Leverkusen.
Nee, stopp, du hattest jetzt die Chance, abgeschnitten.
Die Cinderella-Story angesichts der Möglichkeiten.
Wir müssen jetzt schnell zum Handball.
Ist und also bleibt. Der erste
schnell
FC
zum
Heidenheim.
Der Bayern 04 Leverkusen, wollte er sagen. So, jetzt schnell
der
zum
Der große
Handball.
Gewinner im Kampf um die Champions-League-Plätze ist übrigens durch ein überragendes 1:1 zu Hause gegen den ersten FC Köln, der VfB Stuttgart. Das hätte auch keiner gedacht nach dem Samstag. Samstagnachmittag.
Darf ich nochmal erzählen, Götzi?
Nein, hau doch den Götzi jetzt hier. Hör auf. Nein, und du erzählst es ja auch falsch. Weil du wieder, das ist Effekthascherei, was du betreibst. Du bist ein gnadenloser Populist. Mittlerweile übrigens, er ist jetzt auch Mitglieder.
Also das Schlimmste, was dem VfB passiert ist, war die Meisterschaft 2007, weil danach hatten sie so viele teure Verträge und das war ganz schlecht, dass sie da Meister geworden sind. Grüße an Götzi.
Leute, ich kenne den Markus Götz auch, ich arbeite auch mit ihm zusammen. Er ist halt eher ein Mahner und Warner, aber den hat die Meisterschaft 2007 schon auch gefreut und den freut auch, was gerade passiert.
Das nehme ich mir mit, er ist eher ein Mahner und Warner.
Ja, der sieht halt the big picture, das kennst du nicht. Du lebst in deinem eigenen Saft.
Ich liebe den Götzi, ich könnte mich darüber beöbeln. So. Egal, was der VfB macht, er sieht überall nur, oh Gott, sie spielen zu gut, die kaufen uns die Spieler weg. Oh Gott, wir sind nur im Mittelfeld, die werden die Motivation verlieren. Oh Gott, wir stecken unten drin, wir steigen
der
ab.
Der hat halt ein Herz für den VfB. Übrigens hätte der sich auch nicht träumen lassen, nachdem er mir gesagt hat, siehste, nach dem 1:1 gegen Köln. Ich hab's doch gesagt, Am Ende haben sie einen Punkt gut gemacht auf Leipzig und auf Dortmund, denn am Abend verliert Leipzig in München, das war nicht so überraschend und gestern kriegt Dortmund einen auf die Mütze von Hoffenheim im eigenen Stadion, hätte keiner gedacht. Der VfB übrigens auch eine dieser super Geschichten dieser Saison.
Genau, nicht so groß wie Leverkusen, aber natürlich eine super Geschichte. So, ich war ja gestern
Was gibt dir das? Du bist das Steißbeine des Podcast-Wesens.
Das Steißbeine?
Ja, du bist ja das, du bist ja nicht die.
Ach so. Okay, ich möchte nicht zu weit ausholen, aber es war gestern so ein geiles Spiel, Berlin gegen Flensburg, Flensburg gegen Berlin natürlich, Flensburg bisher zu Hause, punktverlustfrei, unentschieden in letzter Sekunde, das Spannende war, Berlin mit 4 Gegenpunkten Tabellenführer, Flensburg -10, da war klar, waren wir uns alle einig, die müssen es gewinnen, dann haben sie noch eine Chance auf vor allem den Champions-League-Platz, Meisterschaft bei der Magdeburger Stärke, sei mal dahingestellt. Und dann geht dieses Spiel, das war echt Wahnsinn, Buschi, Torhüter voll auf Flensburger Seite und trotzdem ist Berlin immer vorne. Und dann kommt der junge Lasse Ludwig, einer von unseren U21-Weltmeistern, und hält in 10 Minuten 5 Dinger. Dadurch bleibt Berlin diesem Spiel. Der andere Keeper, der erste, Milosavljev, der eine überragende Saison spielt, hält fast gar nichts. Lasse Andersson, der Halblinke von den Berlinern, startet 4 von 4. Flensburger Torwartwechsel, wenn ich richtig mitgezählt habe, wirft er gegen den anderen Torwart 0 von 6, ja, inklusive.
Aber fast mit dem Schlusspfiff dann das Siegtor.
Und das ist so geil, dieser Typ.
Das Tor zum Unentschieden.
Ja, genau, aber es fühlt sich an wie ein Sieg. Der Typ ist so irre, der ballert davor, eine Minute davor, ballert er bei -1 den Ball an die Latte, sein 6. Fehlwurf in Serie und ich denke mir, das Spiel ist durch. Berliner Abwehr hält, Flensburg macht nicht das 32. Tor. Damit gibt es den letzten Berliner Angriff, 10 Sekunden, und er macht mit Abpfiff das 31-31. Das war eine Geschichte. Wirklich, so, der Typ hat gar keine Nerven. Das ist unglaublich, dass der. Ich habe vor diesem Angriff noch gesagt, die werden ja jetzt wohl über Lichtlein und Gitzel spielen. Das kann ja jetzt nicht wieder der Andersson. Nein, die zwei spielen Düben die Kreuzung. War ganz klar, dass sie es für ihn spielen und der haut das Ding rein. Ah, das war irre. War davor ehrlich gesagt gar kein so berauschendes Spiel lange. Halle so, boah, ganz viele Fehler bei Flensburg. Deswegen kam die Halle irgendwie nicht so. Und hinten raus hat so einen Spaß gemacht. Das war herrlich.
Gitzel wieder 9 Buden, ne?
Ja, das vergisst man fast. Ey, der Typ ist eine Maschine, ey. 9 Tore, lauter Durchbrüche, gefühlt wieder 3, 4, 7 Meter gezogen. Boah, der Typ ist echt. Das ist gerade, ich finde immer, weil die Bundesliga so hart ist, habe ich natürlich ein bisschen einen anderen Blick, aber all around, wenn ich sehe, was der bei DM gemacht hat, ich glaube, er hat beste Chancen, Welthandballer zu werden. Steht ja zur Wahl. Das weiß man seit ein paar Tagen.
Okay. Ja, ich nicht, aber du, dafür habe ich dich ja. Dafür erkläre ich dir im Sommer dann, wie so Fußball gegeben. Abgeht. Ja.
Das ist, ja. Und eins noch, die Löwen haben jetzt nach, ich weiß gar nicht wie viel, 6 oder 7 Niederlagen mal wieder gewonnen. Das war ganz wichtig, weil es gegen Balingen war. Wenn Balingen das gewinnt, hat auch Balingen 13 Punkte. Dann nehmen wir die komplette zweite Tabellenhälfte in den Abstiegskampf mit rein, inklusive Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt ist die, ich hätte es eh nicht geglaubt, aber jetzt ist die Geschichte gegessen und ich glaube, für Balingen wird es am Ende doch nicht reichen. Ja, das war im Handball.
Basketball. Die deutsche Nationalmannschaft spielt die EM-Qualifikation zur EM 2025. In diesen Fenstern stehen nie die NBA-Profis zur Verfügung und auch die anderen Weltmeister, die in der Euroleague aktiv sind, wurden durchgehend geschont. Der einzige aus dem WM-Kader, der dabei war, war David Krämer. Sie schlagen mit einem tollen Spiel Oscar da Silva von Barcelona, Riesenspiel gemacht gegen Montenegro, schlagen sie deutlich, 85-61, richtig gut gespielt.
Was im Moment, der ist deutscher Nationalspieler, ja. Oscar da Silva.
Ja. Der ist aber Deutscher.
Ich bin ja völlig raus. Den kenne ich gar nicht.
Ja, aber das ist jetzt außer in den Sportarten, die du selbst überträgst, ja ehrlich gesagt überall der Fall. Das haben wir jetzt schon mehrfach
gesagt. Snooker?
Ja, du bist ja auch raus, hat der Trump mir erzählt.
Also nicht mit der dem Donald.
Telefoniert in der Vorbereitung auf die nächste WM.
Der Jüd, wie du ihn nennen würdest.
Jüd
Trump.
und dann reisen sie nach Bulgarien und verlieren in Bulgarien. So, oh. 62-67.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt keine Basketball-Nation.
Nein, überhaupt nicht. Die haben aber mit Cody Miller-McIntyre einen Euroleague-Spieler, der richtig gut drauf ist momentan und der hat auch ordentlich eingeschenkt.
Cody Miller-McIntyre.
Ist jetzt gut. das ist kein Beinbruch. In der Gruppe haben alle Mannschaften dabei sind, Montenegro, Schweden, Bulgarien, Deutschland, alle haben einen Sieg, eine Niederlage. Ich glaube, die besten drei von vier qualifizieren sich. Also das sollte machbar sein, auch ohne die Weltmeister.
Unentschieden gab es noch nicht.
Das heißt Remis. dann möchte ich gar nicht viel mehr zum Basketball sagen. Die Weltmeistermannschaft ist, glaube ich, auch jetzt, die haben ja alle Titel abgeräumt, Sportler des Jahres etc. Ich glaube, jetzt sind sie auch für den Laureus Award als Mannschaft des Jahres nominiert. In Madrid demnächst die Auszeichnung. Das wird echt ein Hit bei den Olympischen Spielen in Paris, weil, wie gesagt, wenn jetzt noch Isaiah Hartenstein zur Verfügung steht, bin echt gespannt, was Gordy Herbert da macht, ob er komplett auf die Weltmeistermannschaft vertraut, ob er jemanden wie Da Silva vielleicht mal da reinnimmt. Was macht er mit einem überragenden Center wie Hartenstein? Kleber haben wir besprochen, ist, glaube ich, erledigt. Und nochmal, wir reden schon gar nicht mehr über so einen Veteran wie Tibor Pleiss, der zweimal die Euroleague mit Anadolu Efes gewonnen hat, der in der Euroleague nachgewiesen hat, wie stark er ist. Das ist schon irre. Aber all diese Leute haben jetzt diese Quali nicht gespielt. Topscorer war jeweils Oscar Da Silva. Die werden sich qualifizieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Was haben wir denn noch? Marco Odermatt?
Oh, Wintersport, ich habe nichts mitbekommen. Was gab es für Ergebnisse?
Marco Odermatt gewinnt knapp vor Stirlerholm Lagreit. Mhm. Den siebten Riesenslalom in dieser Saison.
Was lachst du jetzt so? Ich habe nichts mitbekommen.
Lagreit ist ein Biathlet, das hast du mal
gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ach so, oh jetzt.
Gott, ey, das ist ja, richtig. Immer noch nicht gelernt. Richtig. Das ist ein Biathlet.
Lagreit, richtig. Oh Gott,
das ist so. Oder Matt gewinnt den, hat alle sieben Riesenslaloms in dieser Saison gewonnen. Insgesamt jetzt schon saisonübergreifend 10 in Folge und ist Gesamtweltcup-Sieger und jetzt kann ich auch nicht mehr.
Wahnsinn, dass er dann mit seinem Gewehr immer die Piste runterjagt. Das ist schon ein. Ja, scheiße, das habe ich irgendwie.
Hast du mitbekommen, dass Bob-WM war?
Nee.
Zweier-Bob bei den Männern. Überragend bisher die Saison. Lochner, Weltmeister, wird zum 8. Mal im Zweier-Bob. Francesco Friedrich.
Hat er einen abgefangen.
Vor Amur, die Brüder. Mhm. Und dritter Lochner mit Fleischhauer.
Oh, das ist aber hart für den
ja,
Hansi,
ja, aber Lochner
oder?
Hatte einen schweren Sturz, eine Nackenverletzung. Dass der überhaupt fit war zu dieser WM, war schon
Ein Ding.
Also
okay.
Von daher Medaille, klasse. Und bei den Frauen gewinnt Laura Nolte in Winterberg, war die WM, also auf der Heimbahn, den Monobob. Und Lisa Buckwitz wird Dritte. Also 5 von 6 möglichen Medaillen an diesem Wochenende bei der Bob-WM. Nächstes Wochenende geht's weiter.
Skispringen die waren wieder am Fliegen. Ne?
Ja, auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf. Mhm. Es hat gestern gewonnen, glaube ich, Stefan Kraft, der Österreicher, der gewinnt fast. Also ja, 40. Weltcupsieg.
Samstag ist er, glaube ich, ist er Zweiter oder Dritter geworden? Hat er auf jeden Fall nicht gewonnen, aber war auch ganz vorne mit dabei.
Ja, der wird den Gesamtweltcup gewinnen dieses Jahr, wird sich gegen Kobayashi und Wellinger durchsetzen. Die Deutschen fliegen so ein bisschen hinterher, bis auf Andi Wellinger, der mischt immer ganz gut vorne mit, aber Kraft wird den Gesamtweltcup gewinnen. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben?
Also ich habe, glaube ich, nichts mehr. Wir sind, glaube ich, durch alle Themen einmal durchgegangen, oder? Ja, viel Fußball. Ein bisschen Handball, ein bisschen Basketball. Ja.
Warte, gut, mach noch nicht zu.
Ich will jetzt endlich Schluss machen und mir nochmal anhören, ob wer recht hat. Mit dem Imperativ oder dem.
Ganz kurz noch, hast du das gehört? Ralf Schumacher hat so ein bisschen spekuliert. Er hätte gehört, Sebastian Vettel hat ja wieder Bock auf Autofahren.
Haben wir da eigentlich schon drüber geredet, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht? Ja. Stimmt. Ja. Alter,
und da wird ein Platz bei Mercedes nächstes Jahr frei und Ralf hat ins Spiel gebracht, ob das nicht ein Thema für Sebastian Vettel werden könnte.
Wie irre wäre das denn? Ich bin, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin durch Michael Schumacher ein alter Ferrari-Liebhaber. Ich versuche mich da jetzt emotional davon zu distanzieren, da zu viel drauf zu geben, dass jetzt der mit ihm zusammen beste Fahrer der Geschichte da fährt, weil ich habe nur einen Ausschnitt gesehen von Max Verstappen bei den erste Proberunde, da funkt er mit seinem Mechaniker. Wie fühlt sich das Auto an? Dann sagt Verstappen, besser als letztes Jahr. Und dann funkt der Mechaniker nur zurück, naja, dann weißt du ja, was das heißt. Und Verstappen lacht nur, weil die ja letztes Jahr alles kaputt gefahren haben.
Sie haben wohl Verbesserungen vorgenommen am Fahrzeug, die in anderen Bereichen ihnen Stärken geben als letztes Jahr, weil sie davon ausgehen, dass alle ihr Auto aus dem letzten Jahr irgendwie kopieren wollen. Mhm. Ist natürlich nicht möglich, so einfach, ist jetzt ein bisschen arg vereinfacht ausgedrückt, aber in der Branche erzählt man sich, ich habe mit Checko telefoniert, in der Branche erzählt man sich, dass man zutraut, dass ist keine gute Nachricht für Fans von Spannung, und es ist auch nur eine Spekulation, dass Red Bull eine Sekunde vorne wegfahren könnte, zu Beginn der Saison zumindest, ja, und Ferrari schlecht. Die zweite Macht wäre.
Ich bin trotzdem so, kann's, Lewis Hamilton, okay, erster Titel war ja, glaube ich, Braun GP, sonst ist das ja der Mercedes-Fahrer. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, den dann in der roten Kugel.
Ich würde gerne in den Kopf von Charles Leclerc gucken, was der davon hält, dass Hamilton kommt.
Boah, sehr gute Frage. Vor allem, eigentlich war Charles Leclerc nach Max Verstappen ja so, der sollte schon die Zukunft der Formel 1 sein, von Fahrergesicht sein. Ja, hast du recht. Das ist, aber es passt doch wieder, ehrlich gesagt, ins Bild. Ist das jetzt eine, nach den letzten Jahren traue ich Ferrari zu, dass sie sich damit eine Riesenbaustelle aufmachen und dass er gar nicht cool damit ist. Ich weiß es nicht, aber die haben letzten Jahr so viel Shit gebaut.
Und Carlos Sainz könnte ich mir dann wiederum vorstellen, dass der für Checo dann 2025 zu Red Bull geht.
Ja, und was macht Checo dann? Ich meine, das musst du ja wissen. Das
kann ich dir sagen, ist auch schon besprochen. Meinen Garten.
Oh Gott. Das ist endgültig der Zeitpunkt, diesen Podcast.
Was steht an?
Ach so, ja, was steht an? Eine sehr gute Frage. Was steht denn bei dir an? Fang du doch mal an.
Ja, wir nehmen am Montagmittag auf, und das heißt, heute Abend habe ich die Glanzparade mit Timo und Wolf. Und am Samstag habe ich Konferenz, wie immer, und zwar VfL Bochum gegen Leipzig. Mhm. Und das war's.
Ich mache morgen Abend Handball Champions League. Am Mittwoch mache ich European League mit den Rhein-Neckar-Löwen. Am Donnerstag mache ich dann Handball Bundesliga. Am Freitag mache ich zweite Liga Fußball bei Sky. Ich weiß das Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht. Am Samstag mache ich Konferenz und am Sonntag mache ich Match. Nein, ich mache am Donnerstag in Mannheim Handball, am Samstag Bundesliga-Konferenz mit Heidenheim gegen Frankfurt. Die zweitgrößte Sensation der Saison gegen den ersten FC Heidenheim. Und dann mache ich Manchester City gegen Manchester United am Sonntag. Entschuldigung, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern.
Bis nächste Woche, tschüss.
Tschüss. So, jetzt hören wir Minute 38 nochmal nach.
Boah, wehe.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals, war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.